Helden. Sie sind omnipräsent in unserem Leben, in Popkultur. Überall begegnen uns Helden. So sehr, dass wir hinterfragen müssen, gibt es sie eigentlich wirklich? Es gibt sie. Hier, unter uns, zwischen uns, bei uns, neben uns. Helden des Alltags. Die beleuchteten Brüder präsentieren eine ganz besondere Folge ihres Podcasts.
Hallo.
Hi.
Da sind wir. Die beleuchteten Brüder haben was im Gepäck. Hallo Benni.
Hallo Tim.
Na? Wie Na? Geht's dir?
Gut, danke.
Bitteschön, gern geschehen.
Wie geht's dir denn so?
Mir geht's auch gut. Was war das denn gerade für ein sonderbares Intro?
Ja, wir haben was zu vermelden. Ja. Es ist etwas Erstaunliches passiert. Helden sind in unser Leben getreten. Ein Held ist in unser Leben getreten. Ein Held ist in mein Leben getreten, nämlich du.
Ich war vorher schon in deinem Leben, aber ich habe eine neue Funktion übernommen.
Du hast ja jetzt dein Heldenkostüm angezogen. Beziehungsweise du hast ja dein Tim-Kostüm ausgezogen. Also, du bist wie Clark Kent.
Ja.
Du trägst ein Menschenkostüm und bist kein Mensch, der ein Heldenkostüm trägt.
Superman ist ein Außerirdischer. Das machen sich die meisten Menschen nicht so richtig bewusst.
Nicht so richtig.
Das müsst ihr mal in euer Alltag integrieren. Was ist passiert, Benni?
Wir waren im Urlaub. Wir beide. Ich und meine Familie. Wir waren im Urlaub.
Ja.
Und du und andere, ihr habt auf die Hühners aufgepasst.
So ist es.
Weil das ja sein muss. Das ist ja klar, sonst verhungern die armen Tiere ja. Und eines Abends bekam ich plötzlich einen Anruf. Ich schlenderte in einem nordfriesischen Dorf die Promenade entlang.
Es war am Erscheinungsdatum dieses Podcasts genau vor 2 Wochen. Am 10. März. Heute ist jetzt bei Aufnahme der 23. März um 20.59 Uhr.
So ist es. Gleich wird es 21 Uhr schlagen. Mhm. Die Stunde der Helden ist dann gekommen. Und der Anruf, der mich ereilte, kam von dir und du teiltest es mir. Nee, ich ging ran und sagte, ich habe keine Zeit, mein Akku ist leer.
Ja.
Mach schnell. Ich muss noch zurück navigieren durch Nordfriesland in der Finsternis. Und dann sagtest du, es ist total. Du hast ganz schnell einfach gesagt, was Sache ist, nämlich, dass bei uns versucht wurde, einzubrechen.
Mhm.
Und jetzt kommst du.
Aus meiner Perspektive ging die Geschichte schon rund 24 Stunden früher los, als du mich angerufen hast und erzählt hast, dass hier in der Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe die Nachricht rumging, dass wohl an mehreren Häusern ominöse Menschen gesehen wurden, die klingeln oder vorwenden.
Ja.
Was war das? Die wollten Streiche zu Geld sammeln oder sowas?
Einmal ist es irgendwie sowas wie Elektrik oder irgendwas oder Telekommunikation. So eine Frau mit so einem Klemmbrett, die irgendwie dubios wirkte.
Und die war bei mir auch, aber das ist bestimmt schon 2 Monate her.
Ah, die Kundschaft.
Die hat irgendwas erzählt von wegen Leitungen hier verlegen in der Straße und ob das mein Haus ist oder wer oder wem das sonst gehört. Ach, das, die gehört dazu, die habe ich nie verdächtigt.
Ich weiß nicht, ob die dazu gehört. Also in der Nachbarschaftsgruppe von diese 2 Personen, einmal die und noch so ein Mann, der Geld sammelt für irgend so ein Kinderprojekt, wo die Kasperle-Theater machen soll.
Ja, Kasperle-Theater.
Das ist auch mir schon mal, vor einem Jahr hat er schon mal geklingelt. Und das fand ich damals schon dubios, weil die Geschichte, die er erzählt hat, das passt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. So wie der aussah, was der erzählt hat, die Story selber, das war irgendwie so, auf jeden Fall sind die wohl bekannt, ich weiß nicht, ob jetzt die beiden, aber es ist bekannt, dass Banden bei uns in der Nachbarschaft rumrennen und solche Sachen machen, das weiß auch die Polizei und sie warnt davor. Und das ging in dieser Gruppe rum und weil wir nun gerade im Urlaub waren, leiteten wir das auch noch weiter, beziehungsweise auch, weil ihr hier einfach auch wohnt, für erhöhte Achtsamkeit in der Nachbarschaft, die Selbstjustiz, wie in den USA, jeder mit der Schrotflinte bei sich auf dem Dach, weil der Sheriff einfach nicht mehr hinterherkommt. Und so ist das hier bei uns auch, Wild West in Hamburg.
Und da hattest du mich angerufen und gesagt, ob ich nicht vielleicht mal rübergehen könnte und das Licht anmachen, um zu faken, dass jemand zu Hause sei, weil es war Ferienzeit und da haben die Häuser im Blick und wenn da ewig lang kein Licht leuchtet, wissen die, da ist niemand zu Hause. Das ist ein relativ sicheres Ziel.
Ja, genau.
Haben wir auch gemacht, war alles entspannt. Und am Freitag, den 10. März, war ich abends verabredet mit lieben Menschen, unter anderem Hanni und Anne, liebe Grüße, in Eimsbüttel.
Die kennen die Story also jetzt schon.
Die kennen die schon, die haben sie brühwarm direkt erzählt bekommen, aber jetzt Gott sei Dank haben wir mehr als nur zwei Hörerinnen.
ich fühl trotzdem jetzt mit denen, dass die sie jetzt nochmal
hören. Ja, ist gut. Aber ich habe das direkt angekündigt. Ich habe es direkt angekündigt, dass das nicht das erste und nicht das einzige Mal sein wird. Das erste Jahr und nicht das einzige Mal. So, außerdem gibt es da noch ein kleines Bonbon in der Geschichte, was die noch nicht gehört haben. Also, es war so, es war schon abends irgendwie 19 Uhr, würde ich mal schätzen.
Erstaunlich früh für einen Einbruch.
Ja, aber es war halt schon dunkel und vor zwei Wochen, muss man ja irgendwie dazu sagen, war irgendwie heftiges Schneegestöber, es war Wintereinbruch, es hat geschneit, alles war weiß. Und ich habe gedacht, dann wenn ich jetzt losgehe, kann ich dann nochmal die Hühner ins Bett bringen. Und bin dann an deinem Haus vorbei, in deinen Garten gegangen, hatte AirPods drin mit Noise Cancelling, dachte aber schon so auf halber Strecke, also als ich noch nicht ganz am Haus vorbei war, irgendwas klingt da komisch. Als wäre da jemand auf der Terrasse zugange. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Ist das schon schmelzender Schnee, der da runterfällt und Geräusche verursacht? Ist ein Huhn irgendwie entkommen läuft da über die Terrasse? Und am allerersten habe ich eigentlich gedacht, dein Vater wäre da.
Klar.
Obwohl ich vor Fact wusste, dass er nicht da sein konnte. Aber irgendwie in dem Moment habe ich mir das so gedacht. Und dann habe ich so meinen Kopfhörer rausgenommen und habe gehorcht und gehört, okay, da gehen auf jeden Fall irgendwelche Geräusche vor sich. Als würde da jemand mit Werkzeug arbeiten. So klang das tatsächlich. Und dann bin ich halt weiter nach vorne gegangen und habe so gesehen, da steht jemand auf deiner Terrasse und sogar noch eine zweite Person und unterhalten sich leise. Und dann habe ich nur gesagt, hallo. Und dann haben die mich bemerkt und kamen direkt die Treppe runter. Und ich war perplex und habe gefragt, kann ich Ihnen helfen? Einfach aus der...
Braucht ihr noch einen dritten Mann?
Ich brauche einen Schlüssel für vorne. Damit ist noch leichter reinzukommen. Ihr müsst gar nicht. Naja, jedenfalls habe ich dann gesehen, wie diese beiden dunkel gekleideten Männer, ich würde schätzen, irgendwas so um die 40 vielleicht.
Also keine Jungsbanden. Das gibt es ja auch, dass da Leute instrumentalisiert werden. Ne? Genau. Wenn die da geschnappt werden,
dann sind die vielleicht
minderjährig.
Freizusprechen. Ja, aber nee, die waren auf jeden Fall im strafmündigen Alter. hatten FFP2-Masken auf, Mützen, weil es hatte ja geschneit. Und haben beide irgendwas auf einer, ich weiß nicht, also mir nicht verständlichen Sprache gesagt, in einem relativ normalen, ruhigen Tonfall, fast ein bisschen pissig, aber jetzt nicht so super doll und nicht aggressiv. Und ich habe noch gesehen, wie die so Hebelwerkzeug dabei hatten, irgendwie so ein Stemmeisen und der andere da auch irgendwas, was ich nicht erkennen konnte. Und dann sind die wirklich in einem Abstand von ungefähr 45 Zentimeter an mir vorbei zur Straße und ja, dann habe ich sie nicht mehr gesehen.
Ja.
Und meine direkte Reaktion war, also das erstmal so zu verarbeiten und zu checken und dann bin ich zu den Hühnern gegangen und habe die erstmal versorgt. Als allererstes habe ich die Hühner versorgt. Dann bin ich rein ins Haus von vorne und habe da halt nach dem Rechten geguckt und habe da auch gedacht, okay, jetzt mache ich vielleicht hier auch doch erstmal Licht an. Habe das dann natürlich auch angelassen und habe geguckt, ob die Tür irgendwie geöffnet ist oder nicht. Die Balkontür war sie nicht. Und dann habe ich meine Frau angerufen.
Ja.
Das war meine nächste Reaktion, um ihr davon zu erzählen. Sie war im Haus gegenüber und hat irgendwie auf dem Sofa gechillt.
Hattest du da schon dran gedacht, die Polizei zu rufen?
Ja, hatte ich. Erzähle ich gleich etwas ausführlicher, weil das ist nämlich der Teil, den auch die Geschichte schon kennen, noch nicht gehört haben. Und dann habe ich, genau, das ist meine Frau erzählt. Sie meinte, oh krass, echt, wirklich kein Scheiß. So, ja, nee, tatsächlich, echt passiert. Wo sind die jetzt? Weil ich keine Ahnung. Ja, müssen wir die Polizei rufen. Ich habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe aber so relativ schnell, habe ich davon abgesehen, weil ich mir dachte, A, die sind eh weg, da können die nichts mehr machen. Und B, möchte ich jetzt auch los. Ich bin ja verabredet. Und das wird bestimmt dauern. Polizei braucht immer. Da muss man alles dreimal erzählen, da muss man noch was unterschreiben. Und oh, hatte ich keine Lust zu. Und habe dann einfach mich dagegen entschieden. Habe halt stattdessen meine Frau angerufen. Die hat mich dann aber überzeugt. Und habe ich einfach so gesagt, ja, kannst du dich darum kümmern? Ich muss jetzt los. Und dann bin ich einfach schnurstracks, also wirklich auf dem schnellsten und kürzesten Weg zur Bahn gelaufen und bin dann hier, genau, Richtung U-Bahn. Und dann kam mir noch, weil sie hatte dann die Polizei in der Zwischenzeit angerufen, habe ich noch das Polizeiauto mit Blaulicht an mir vorbeifahren sehen, bevor ich in die Bahn gestiegen bin.
Ich bin übrigens euer Zeuge.
Das ging sehr schnell, sehr, sehr schnell. Allerdings waren zwischen das ist passiert und Anruf auch locker 10 Minuten vergangen.
Ja.
Und naja, ich bin an der Bahn gefahren und irgendwann rief meine Frau mich dann nochmal auf dem Handy und meinte, ja, die wollen nochmal mit dir sprechen. Und dann sollte ich das halt irgendwie alles nochmal erzählen, was ich schon meiner Frau vorher erzählt hatte, mit meiner sehr unzureichenden Täterbeschreibung und wie das so passiert ist.
Zwei Dudes. Certo!
Naja, ich bitte dich. Also es war wirklich
so groß.
Nie, also in deinem Haus ist immer überall Licht, aber außerhalb deines Hauses halt nirgends.
Nee, das stimmt.
Und das ist
das machen wir, damit die Einbrecher das nicht finden.
Und ich habe übrigens noch, es hat nicht funktioniert. Ich habe am Tag vorher, ne, dann, ich habe meine Frau und ich haben noch überlegt, okay, wir wollen jetzt den Anschein erwecken, ihr wärt zu Hause. Wenn jetzt aber irgendwie einmal Licht angemacht wird und die ganze Nacht brennt es durch, ist das ja auch irgendwie richtig. Auch sehr auffällig. Und dann bin ich nämlich noch am Abend davor hier rübergegangen, um dann Licht auch wieder auszumachen. So, okay, jetzt geht man dann auch ins Bett und dann macht man das Licht natürlich aus. Aber hinten bei euch auf der Terrasse ist eine Lichterkette, die man von innen mit einem Lichtschalter an- und ausmachen kann. Und die war an, also meine Frau hatte das Licht damals angemacht und dann habe ich halt alles ausgemacht und das auch. Und dann dachte ich, Moment mal, da lasse ich es vielleicht an. Weil wenn da Licht leuchtet, dann sind Leute vielleicht eher gehemmt, wenn sie von hinten kommen, da was aufzubrechen.
Ja.
Im Nachhinein denke ich mir, ich habe denen geholfen, weil sie besser gucken konnten bei ihrem Aufstemmaktion. So, also erstmal, was für ein fucking Zufall.
Was für ein Timing.
Was für ein Timing. Wenn, eigentlich sollte ja dein Vater abends Hühner versorgen, konnte er nun zufällig an dem Tag nicht, der wäre höchstwahrscheinlich nicht zur genau selben Zeit da gewesen.
Nee,
und dann,
früher da gewesen.
Dann hätte es keiner mitbekommen.
Ja.
Wäre ich nicht abends im Eimsbüttel verabredet gewesen, wäre ich zu einem anderen Zeitpunkt. Wäre ich schon längst dort gewesen und keiner hätte irgendwas mitbekommen. Also wirklich, ich habe euch einen großen Dienst erwiesen.
Ja.
Das muss man, glaube ich, festhalten, weil die hätten einfach ganz in Ruhe alles ausräumen können, was sie hätten.
Die ganze Heldengeschichte, die wir jetzt mal eingeführt haben. Also, riesengroßer Dienst und riesengroßes Glück, aber auch ein krasser Zufall.
Mhm.
Held durch Zufall.
Held durch Zufall und ich konnte eigentlich in der Situation nicht kein Held sein.
Also,
außer ich hätte mich heimlich wieder weggeschlichen.
Wurde und,
da ist
sein,
jemand schnell weg.
Wurde das Held sein ein bisschen geschenkt, aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt.
Ja.
Man hätte ja auch anders reagieren können.
Ja, richtig. Und jetzt kommt der spannende Part, der Part der Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, der danach folgte. Weil meine Frau hat es als für mich gemacht, aber war doch sichtlich irritiert und die Polizei ebenfalls, dass ich nicht mehr da war.
Ja.
Aus Verlegenheit hat sie gelogen, ich müsse unbedingt zur Arbeit. Also ich war auf dem Weg zur Arbeit offiziell für die Polizisten, die dort waren. Die waren wohl auch nicht besonders freundlich.
Ich war nicht so amused, dass du nicht da warst.
Und ne? Not so amused, dass ich nicht da war. Ja. Und ja, genau, deswegen ist es dann nochmal so über Telefon gelaufen.
Wir nehmen die Verfahren zurück. Die Polizei does not approve.
Nee, aber ich habe mich darüber auch geärgert. Also jetzt mal ganz objektiv, realistisch betrachtet, was soll passieren? Ob ich dann nun da stehe oder meine Frau die Dinge sagt, die ich beobachten konnte, was im Grunde basically nothing war.
Ja, wahrscheinlich ist so, die Polizei ist da hinter der Bande sowieso hinterher und dann freuen sie sich, wenn man jemanden auf frischer Tat ertappt und dann wollen sie sozusagen alles direkt wissen und dann ist das halt auch...
Kann man ja auch verstehen.
Zeugenaussage ist dann auch irgendeine Formalie oder keine, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall fand ich das auch ein bisschen frech, dass sie dann irgendwie zu ihr unfreundlich sind, wo sie ja nun gar nichts dafür kann. Jedenfalls...
Stimmt, das ist so wie wenn die Lehrkräfte immer diejenigen anschimpfen, die da sind, für die nicht da sind.
Ja.
Ja.
Ja. Naja, jedenfalls war ich dann, wie gesagt, auf der Bahn und hab da so ganz viel, also ich konnte mich gar nicht auf meinen Podcast konzentrieren, weil immer in meinem Kopf so viel los war. Ich hatte dann noch eine Sprachnachricht von meiner Frau bekommen, wo sie sowas gesagt hat, so, also wir müssen noch mal darüber reden, warum du, nachdem du sowas beobachtet hast, wegfährst, als müsstest du schnell zu einer Herz-OP und mich mit den Polizisten allein lässt. Und das war natürlich auch Teil meiner Reflexion. Und dann hatte ich auf der halbstündigen Fahrt eine Erkenntnis. Und zwar, was ich erst viel, 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 viel später gemerkt habe, war, ich hatte Angst. Und zwar gar nicht mal so wenig.
Das ist meine erste Frage.
Weil die Leute nun offensichtlich keine Räuber im Sinne von Raubüberfall sind, sondern Einbrecher, was ja irgendwie doch nochmal eine andere Qualität von Verbrechen ist, also als gegen Menschen direkt.
Ja.
Aber einer der Gründe, warum ich auch nicht geguckt habe, weil ich habe viel, viel schneller tatsächlich gecheckt, was da los ist, als ich mir das selber im Nachhinein habe eingestehen wollen. Und einer der Gründe, warum ich wusste, es wäre sinnvoll, jetzt zu gucken, gehen die nach links oder nach rechts. Das allein. Dann hätte man sofort die Polizei rufen können, sagen, die Richtung, los geht's, Leute. Und dann hätte es vielleicht sogar eine Chance gegeben. Und auch der Grund, warum ich nicht sofort quasi noch in Hörweite von diesen Leuten mein Telefon gezückt habe, war, dass ich Angst hatte, dass sie kurzschlussreaktionsmäßig denken, Moment mal ganz kurz, hier ist jetzt gerade irgendwie brenzlig für uns, den hauen wir um. Im Dunkeln hinten sieht es eh keiner.
Ja.
Das war erstmal der Grund für mein sehr verzögertes Handeln. Und die Tatsache, dass ich so schnell weg wollte, habe ich auch nochmal reflektiert, war die völlig irrationale Angst, dass die immer noch irgendwo sind, also dass sie irgendwo warten, wann kommt der Typ von hinten wieder. Deswegen war ich auch ganz froh, dass ich, also direkt zu diesem Zeitpunkt habe ich dich dann auch angerufen. Und dann habe ich ganz schnell den Ort verlassen wollen, und zwar, weil ich extrem unterbewusst einen Flashback bekommen habe zu dem Abend vor mittlerweile über 5 Jahren, wo ich tatsächlich ernsthaft Opfer eines Raubüberfalls wurde.
Ich erinnere mich.
Und ich habe das dann einfach gemerkt, als ich dann zur Bahn gegangen bin. Ich bin so schnell, also ich bin nicht gelaufen, gerannt, gejoggt oder so, sondern ich bin einfach sehr zügigen Schrittes gegangen.
Ja.
Mit der Lüge ganz im Vordergrund sozusagen, ja, habe ja einen Termin, ich bin verabredet, was wäre völlig egal gewesen, ob ich da 20, 30 Minuten später hinkomme. Aber ich war eh schon ein bisschen spät dran. Und wollte dann schnell dahin. Und ich habe erst viel, viel später und auch ein bisschen, glaube ich, erst durch den Ärger, den meine Frau hatte, dahinter gestiegen, warum ich in der Situation so reagiert habe, wie ich reagiert habe.
Interessant.
Ich bin so ein bisschen wie auf Autopilot gesteuert, kam ich mir vor im Nachhinein. Das war ein bisschen gruselig, aber auch faszinierend.
Also du bist ein Held der Selbstreflexion. du hast jetzt alle meine Fragen schon vorweggenommen. Sehr interessant. Meine Frau hatte ja hatte als erstes die Reaktion, wenn man das sieht und die ja nicht merken, einbrechen lassen.
Ja.
Und die Polizei rufen. Das ist natürlich scheiße, dann ist das Haus beschädigt und alles. Also so ist eigentlich schon besser für Vergraulungsmaßnahmen. Ich finde das auch deswegen so interessant, weil ich mir schon so oft vorgestellt habe, dass ich jemanden auf frischer Tat ertappe.
Ja.
Und immer schon überlegt habe, wie ich reagiere. Und es ist meistens eine ziemlich aggressive Reaktion.
Dass du aggressiv reagierst, ja.
Ja. Man weiß es nicht, bis es einem passiert, so wie dir. Jetzt bei dir ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Die Kopfhörer waren ein Faktor, dass du vor 5 Jahren diese Geschichte hattest, war ein Faktor, dass es so aus dem Nichts und unerwartet. Also man weiß es einfach nicht, wie man reagiert. Aber ich habe, man soll sowas nicht sagen, weil das ist unangenehm und das wünscht man niemandem, aber ich habe ein bisschen Bock auf so eine Situation. Also ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund mache ich da so Mindgames immer mit, dass ich mir das vorstelle und dass ich irgendwann mal so eine Sau erwischen will. Wobei das ja auch alles arme Schweine sind, aber trotzdem.
Aber es waren ja auch 2, die bewaffnet waren. Also ich hoffe sehr, dass du mit kühlerem Kopf daran gehst, wenn du eine solche Situation hast.
Ich vermute schon. Man hat ja auch ganz gute Instinkte
meistens. Das denke ich nämlich auch. Und wie gesagt, also ich war ein bisschen Autopilot.
Ja.
Also und vor allem, das war so interessant, witzig vielleicht nicht, aber diese eigentlich direkte Erkenntnis zu checken, was da gerade passiert, und diese dazu völlig unpassende Reaktion mit der Frage, kann ich Ihnen helfen? Weil, also ich weiß
nicht. Aber das fand ich ganz schön lässig mit dem, kann ich Ihnen helfen? Weil das ist halt, also es wirkt von außen erstmal als eine mega coole, abgezockte Reaktion.
Ja, war gar nicht so. War null abgezockt und null cool. So
von wegen erstmal deeskalierend, ruhig, erstmal sozusagen davon ausgehend. Die haben sich bestimmt verlaufen.
Ja. Hätte ja auch sein können, keine Ahnung. Ihr habt manchmal irgendwelche Deals mit euren Nachbarn, dass ihr irgendwas auf der Terrasse hinterlegt habt, was die sich irgendwie holen. Aber aller spätestens, als ich das Werkzeug gesehen habe,
was die dabei. Die Arbeitszeiten der Paketboten werden immer schlimmer.
Naja, es war erst 19 Uhr.
Mhm.
Also ich habe durchaus schon Pakete nach 19 Uhr bekommen.
Das stimmt, das kann ja sogar tatsächlich sein.
Ja, aber dann sind die in der Regel nicht zu zweit.
Und auch nicht mit einer Eisenstange oder einem Hebel.
Genau. Ja, das war die sehr aufregende Geschichte, die heute Morgen vor 2 Wochen passiert ist, wo ich ein bisschen dran zu knapsen hatte.
Ja,
und diesen
mehr als ich.
Knapspart, den, ja, du warst ja nun auch nicht dabei. Und
nee, aber es haben tatsächlich, dann ging das ja rum und in die Gruppe, dann hat meine Frau das da reingeschrieben und dann haben wirklich ganz viele Leute direkt bei uns gemeldet. Geht's euch gut? Was ist los? Mhm. Oder ist das nicht ein scheiß Gefühl oder so? Gar nicht. Also ich
war für dich nicht oder für euch
alle? Für beide nicht. Okay. Es war einfach gar kein. Also das weiß man vorher auch nicht, weil das sagen immer alle so, oh, und das Schlimmste am Einbruch ist dieses Gefühl sozusagen, dass ins Private eingedrungen wird und es ist viel schlimmer als die Sachen, die wegkommen oder so, dieses Gefühl von Unsicherheit. Ich fühle mich kein Stück unsicherer als vorher.
Mhm.
Man sollte jetzt vielleicht wirklich mal irgendwann diese extrem labberige Tür, die man umpusten kann, wie dieser Wolf in der Geschichte mit dem Schweinchen.
Die Polizei war außerordentlich unzufrieden mit eurem Sicherheitskonzept.
Aber die haben auch wohl gesagt, sagte mir deine Frau, dass es halt einfach ein Gelände ist, das dazu einlädt und dass man da auch nicht so viel machen kann. Das hat unser Vorbesitzer auch gesagt, dass die auch schon mal die Polizei da hatte bei einem Einbruchsversuch und dass die gesagt haben, man kann natürlich dies und jenes und ein bisschen Licht, aber so richtig schützen kann man das Haus nicht.
Ja.
Also, liebe Leute, kommt hierher, wenn ihr was... Ich habe auch gedacht, man müsste eigentlich so ein Schild machen, denn was ich auch gehört habe, ist, dass inzwischen Einbruchsbanden nur noch auf Schmuck und Bargeld gehen. Mhm. Die nehmen hier mal einen Laptop und nichts mit. Und wir haben nichts. Also bei uns gibt es nichts zu holen. Nichts. Es gibt kein Bargeld, es gibt kein nichts von
Wert. Aber meinst du nicht, wenn man sich mal die Mühe gemacht hat, in ein Haus einzubrechen, wo man sich sehr sicher ist, dass man auch gucken kann, weil man weiß, die Leute sind nicht da, dass man dann, wenn man keinen Schmuck und kein Bargeld findet, trotzdem Laptops und andere technische Sachen mitnimmt?
Die Polizei sagt nein. Es gibt wohl einen erstaunlich hohen Prozentsatz inzwischen an Einbrüchen ohne einen einzigen Diebstahl.
Ach was.
Die steigen ein, manchmal ist noch Vandalismus dabei. Es gibt wohl auch so diese Thrill-Einbrüche.
Mhm. Oder die wütend sind, weil sie
nichts finden. Ja, und dann zersmashen sie noch ein bisschen was. Aber ganz, ganz häufig ohne Diebstahl.
Mhm. Ein Freund und mal mit seiner Ex-Frau zusammen gewohnt. Und da wurde auch eingebrochen, während die zu Hause waren. Das war kein Haus, sondern eine Wohnung. Das war Hochparterre, das gab einen Balkon. Und die sind über den Balkon rein. Und die Ex-Frau hat dann irgendwas gehört, ist aufgestanden, ist so durch die dunkle Wohnung getapert und ging dann ins Wohnzimmer, von dem der Balkon abging, und stand plötzlich vor einem fremden Mann.
Ja.
Mitten in der Nacht, in Schlafklamotten, völlig unvermittelt und ohne, dass sie das auch nur andersweise geahnt hätte, und dachte irgendwie im schlaftrunkenen Zustand, das wäre ihr Mann, und hat ihn irgendwie angesprochen, und dann ist er halt schnell umgedreht und vom Balkon weggeflitzt. Ich sag mal so, das nächste Jahr lang durfte der besagte Freund nicht mehr lange auf Partys gehen. Er hatte dann so ein Curfew, Mitternacht, musste spätestens nach Hause, weil sie nicht mehr allein schlafen konnte.
Ja.
Was man auch irgendwie nachvollziehen kann, das hat auch ein bisschen genervt.
Also, ja, weiß ich auch nicht.
Ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man irgendwie hört, da hat jemand es versucht und wurde halt durch einen Zufallshelden davon abgehalten. Oder man ist in seinen eigenen 4 Wänden, wo man sich irgendwie sicher und geborgen fühlt, und plötzlich steht da eine fremde Person vor einem.
Ja.
Ich glaube, das ist nochmal eine ganze Ecke krasser.
Ja, das glaube ich auch. Aber wir haben manchmal, es gibt ja Häuser, machen ja Geräusche, ne?
Ja.
Und manchmal gibt es sonderbare Sachen, und dann war irgendwann vor einiger Zeit, hörten wir plötzlich so ein Geräusch oder so ein Klopfen oder so ein Rufen, lagen schon im Bett, und dann war es tatsächlich so, dass jemand an die Tür geklopft hat, nachts.
Unten an die Haustür?
Ja.
Mhm.
Und das war aber irgendwie so, dass es nichts durch nichts erklärbar war. Also es konnte nicht irgendwie ein Nachbar oder Familie oder so. Es war sozusagen einfach, es war so ganz, ganz creepy. Wir waren uns auch jetzt nicht sicher, ob wir was gehört haben.
Ihr wart aber schon im Bett.
Wir waren im Bett.
Ja.
Ach nee, da ist was, ich stehe jetzt auf, ich gehe jetzt runter. Dann bin ich runtergegangen, habe einfach die Tür gerufen, hallo? Und dann kam da so eine Stimme. Und das war halt so ein bisschen, weil das so eine ganz freundliche Männerstimme war, die ich aber nicht kannte. Und die aber auch erstmal ein bisschen, das ist total seltsam, die Tür aufgemacht. Und dann war das der Bruder von unserem Nachbarn, der aus Köln oder irgendwoher angereist war und irgendwie keinen Schlüssel hatte oder nicht reinkam. Und die war nicht da und eigentlich sollte er einen Schlüssel haben oder so. Und wir hatten halt einen Schlüssel und das wusste er.
Okay.
Und das war halt total, Alter, unangenehm.
Ja.
Aber es war trotzdem einfach, man denkt dann irgendwie, rattert so durch im Kopf, was könnte das sein?
Wie spät war das ungefähr?
Es war noch nicht so spät. Es war, glaube ich, kurz vor Mitternacht.
Okay, aber deutlich spät genug, um richtig spooky zu sein.
Ja, ich glaube, wir hatten in einem Zimmer vergessen, Licht auszumachen. Im gefangenen Zimmer. Und das hat er von außen gesehen, dass noch Licht an war.
Im gefangenen Zimmer?
Ja. Okay. Ein gefangenes Zimmer ist ein Zimmer, das nur über ein Zimmer erreichbar ist. Und nicht über einen Flur.
Hast du dir das ausgedacht? Oder
deine Familie? Ich glaube, das ist ein echtes Wort.
Noch nie gehört, aber mag sein. Ja, okay, krass. Ja, das kann ich gut verstehen, dass man da Kopfkino hat.
Aber trotzdem könnte man ja meinen, dass jetzt nach diesem Einbruchsversuch, dass man dann abends im Bett liegt und denkt, aber ich hab da, bin ganz entspannt.
Gut.
Ja,
sehr gut. Auch.
Trotzdem kommt die Selbstschussanlage nächste Woche.
Einverstanden. Vielleicht sollen wir mal eine Bürgerwehr gründen, wenn das hier so ein Höllenpfuhl ist, in den du mich hier reingezogen hast. Sowas wäre mir in Eimsbüttel nicht passieren.
Ja, hier sitzt das große Geld, da werden die Banden angezogen.
Hier sind die wohlhabenden Podcast-Stars, die beleuchteten Brüder ansässig. Da gibt es bestimmt viele Diamanten. Okay, lass uns dieses Thema verlassen. Ich möchte gerne noch über diverse andere Sachen mit dir sprechen. Zum Beispiel ganz tagesaktuell. Kannst du mir mal ganz kurz oder an allen Hörerinnen und Hörern da draußen ganz kurz mal zusammenfassen, was gerade los ist bei der Bremer AfD?
Ich habe nur einen Artikel darüber gelesen.
Ja, das wird reichen.
Bei der Bremer AfD ist es so, dass die haben dieses Jahr Bürgerschaftswahl.
Mhm. Nächsten Monat.
Das ist in Bremen und Hamburg ist das die Landtagswahl. Weil die bremische und hamburgische Landtagbürgerschaft heißt.
Warum bremisch und nicht Bremer? Also warum mal so? Offiziell bremisch. Bremisches Landesparlament heißt es.
Ja, bremische, ne? Bürgerschaft.
Bremische Bürgerschaft. Steht ganz mit fetten Lettern an dem Gebäude dran. Warum nicht Bremer? Warum bremische? Ist das so ein altdeutsches Ding? Vielleicht?
Das heißt auch hamburgische und nicht Hamburger.
Das heißt auch hamburgische, du hast vollkommen recht. Das ist da, wo die Regel. Na gut, erzähl bitte weiter.
So, und wie das bei einer Wahl üblich ist, müssen alle Parteien, die antreten wollen, bis zu einer bestimmten Frist eine Kandidatinnenliste einreichen. Und dazu muss es bestätigte Protokolle der entsprechenden Wahlversammlung oder Delegiertenversammlung geben.
Hat es bestimmt gegeben.
Dann gibt es ein Mensch?
Wahlleiter.
Ein Wahlleiter, eine Wahlleiterin, die das Ganze prüfen rechtlich und nach formalen Aspekten und dann werden die zugelassen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, wie es jetzt in Bremen passiert ist, wo einfach ein Teil der AfD offensichtlich nicht einverstanden ist mit dem gewählten Vorstand der AfD. Und deswegen gesagt hat, die Liste, die die da mehrheitlich beschließen, finden wir doof. Wir machen eine eigene.
Und reichen die
ebenfalls ein. Das heißt, die haben dir einfach zwei Listen eingereicht. Ja, so gut muss es auch sein.
Und dann hat mich,
ich möchte sagen, mit einem versteckten Anflug eines Schmunzelns hat die Wahlleiterin, glaube ich, gesagt, nö, gilt nicht. Das gilt nicht von so nah. Und deswegen ist die AfD jetzt erstmal nicht zugelassen zur Wahl.
Nicht erstmal, ist heute bestätigt
worden. Ja, ist bestätigt worden.
Heute bestätigt worden.
Das haben wir noch
heute am Donnerstag. ganz offiziell wird sie nicht dabei sein. Die haben Beschwerde eingereicht, wurde abgewiesen. Und jetzt haben sie aber schon angekündigt, dass sie auf jeden Fall die Wahl vor Gericht anfechten werden.
Aber das Interessante fand ich, ein Argument für die Ablehnung der Liste oder die Ablehnung der Partei, die Zulassung der Partei war, das gesagt würde, wenn man die jetzt zuließe, dann wäre die Wahl anfechtbar.
Ja,
dann
stimmt.
Dann würde eine Klage gegen die Wahl Recht bekommen und das sei nicht zumutbar, weil das ist natürlich, kostet viel Geld und wer will dann schon zweimal wählen, außer Berlin. Und Bremen ist nicht Berlin und das bedeutet nun, dass die AfD nicht zugelassen ist, was natürlich grandios ist, weil einfach niemand bei der Bürgerschaftswahl, auch in Bremerhaven schon.
Also auch nicht zugelassen.
Auch nicht? Das stand zu meinem, dem Zeitpunkt, was ich gelesen habe, noch aus.
Habe ich eben gerade in der Tagesschau gesehen. Blitzaktuelle Nachrichten.
Blitzaktuelle Nachrichten. Dann sind die jetzt endgültig nicht zugelassen und sind nicht wählbar. Das bedeutet natürlich auch, muss man sagen, dass die AfD-Stimmen sich möglicherweise auf andere Parteien verteilen werden.
Ja, mit Sicherheit.
Aber
wobei es auch viele Nichtwähler geben wird. Ein
Großteil wird einfach gar nicht wählen, dann gerade erst recht.
Klassische Stammwählerschaft, wobei die natürlich nicht besonders riesengroß ist in Bremen.
Und das ist natürlich klasse. Jetzt muss man sagen, in Bremen ist die Partei sowieso nur Arsch über einmal überhaupt in die Bürgerschaft
6,2, eingezogen. 6,2, glaube ich.
Ich weiß nicht, wie jetzt in den Umfragen war, ob sie überhaupt, aber wahrscheinlich wären sie reingekommen und das ist natürlich ein großer Gewinn.
Das denke ich auch.
Die kriegen weniger Geld.
Ja.
Nerven nicht.
Nächster peinlicher Fauxpas.
Ja, in einer Reihe von peinlichen Fauxpas.
Wobei ja auch, dass der Stammwählerschaft relativ egal ist. Aber ja.
Ja.
Das fand ich war eine gute News.
In verwandten News, seit Wochen sprechen die Nachrichten darüber, ob und wann und in Handschellen oder nicht jetzt Donald Trump abgeführt wird.
Er selbst redet davon.
Er hat jetzt heute geäußert, dass er darauf besteht, in Handschellen vor Gericht gebracht zu werden, weil er natürlich weiß, welche Bilder er produzieren möchte. Das ist auch schon wieder viel zu viel Aufmerksamkeit für diesen Zwerg.
Ja. Ja, ich habe da auch viel drüber gelesen, aber eigentlich sollte man es tatsächlich gar nicht mit Aufmerksamkeit beschenken. Wobei es auch scheißegal ist, ob wir dem Aufmerksamkeit geben oder nicht.
Ja, das ist, bei uns ist das egal. Genau wie der Artikel, den ich heute verlinkt habe, wo darüber berichtet wurde, dass in einer Schule Kinder nach Hause geschickt wurden, weil sie in Jogginghosen in die Schule gekommen sind.
Ja.
Das Beste fand ich wirklich am Ende, der schloss der Artikel mit dem Zitat der didaktischen Leitung der Schule, dass sie das nicht in Ordnung finde. Das sind ein paar Einzelfälle und jetzt wird daraus eine riesen Story gemacht und es wird viel zu viel berichtet. Und dieses Zitat ist das Letzte, was in dem großen Spiegelartikel stand, den der Spiegel dann gebracht hat. So,
ich habe dazu einen Kommentar gelesen, den ich als Gedanken ganz interessant fand. Weil klar, jetzt ist das eine Nachricht, jetzt wird darüber gesprochen
und ja, die Leute jetzt ein Thema Jogginghose.
Und die Leute sagen, oh Gott, lass die Kinder doch in die Schule gehen mit Jogginghose. Oder es gibt die Leute, die sagen, geht gar nicht mit Jogginghose in die Schule zu gehen. Und vor allem wird aber darüber geredet, dass die Schule irgendwie kleinlich und kleinkariert sei und dass das irgendwie uncool ist. So. Und der Kommentar war, dass das eigentlich eine richtig gute Nachricht sei, weil dadurch Kinder wieder, also vor allem die Kinder dieser Schule selbstverständlich, ein Politikum haben, an dem sie sich aufreiben können, an dem sie
wir wollen joggen,
genau,
los,
an dem sie Gegenwehr üben können, was wichtig ist, um auf spätere demokratische Leben vorbereitet zu werden.
Ist ja nicht so, dass ihre Erde gerade vernichtet werden würde und es keine anderen Themen gäbe.
Ich habe mir auch gedacht, also das ist doch nicht die Funktion, die erste wichtigste Funktion der Schule als
Reibepunkt.
Ja, genau, Reibepunkt, Reibefläche für Kinder und Jugendliche herzuhalten.
Aber vielleicht auch eine. Vielleicht ist es keine unerhebliche.
Aber passiert es nicht auch, also braucht es dafür sowas?
Weiß ich nicht, ich finde immer so ein bisschen, es gibt ja immer dieses Hinterhertragen. Komm, guck mal, ihr könnt mit uns mitbestimmen, wie wir die Wand streichen oder so. Ich finde es ganz gut, wenn die auch mal auf die Kacke hauen können, weil es ein paar Leute gibt, die und dann, also ja, es ist völlig out of proportion geblowt, wenn da 10 Kinder nach Hause geschickt werden und plötzlich ganz Deutschland darüber diskutiert.
Out of proportion geblowt.
Ich finde, man muss halt auch einfach mal, so, das kann man auch einfach nicht machen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie, gibt es da noch mehr Informationen zu, die mich eigentlich auch alle nicht interessieren.
Ja. Naja, eine andere ganz wichtige Sache, die in der Zwischenzeit, wir haben ja länger jetzt keinen Podcast mehr aufgenommen, was in der Zwischenzeit passiert ist, ist die der Neustart der TV-Karriere von Michael Wendler. Was hast du darüber mitbekommen?
Darüber habe ich mitbekommen, dass RTL 2, nachdem bereits der Mutterkonzern RTL schon mal irgendwann gesagt hat, mit so einem machen wir nichts mehr, hat RTL 2 angekündigt, eine Baby-Doku über des Wendlers und des Müllerchens Kindchen zu machen.
Eine sechsteilige.
Eine sechsteilige Doku, Harry and Meghan Style.
Genau.
Und dann haben alle gesagt, das geht ja gar nicht. Sogar die Geissens haben sich eingeschaltet und haben gesagt, wenn ihr das macht, dann gibt es auch keine Geissens mehr. Und die Geissens sind das Zugpferd für RTL. Das können sie nicht leisten. RTL 2. Und dann hat RTL 2 eine Rolle rückwärts gemacht und gesagt, doch nicht. Obwohl die schon gedreht wurde, oder?
Glaube ich nicht. Sie ist ja noch, das Baby noch
nicht. Okay, dann geht das nicht.
Dann können sie ja nicht den Weg zum Babyglück filmen. Aber erstmal kam die Nachricht als Gerücht, dann wurde es bestätigt, dann gab es Shitstorm, dann hat RTL 2 gesagt, ja, ja, wir wissen, wir haben überhaupt, also das, was der sonst so sagt, das natürlich geht gar nicht, aber jetzt geht es ja um was ganz anderes.
Es geht ja um das Baby.
Und das hat, um das Glück der Familie und das Baby und das hat gar nichts damit zu tun. Aber wir verurteilen das natürlich und hat das dann quasi ja trotzdem weiter Bestand haben lassen, die Idee.
Was für Dussel, ey.
Shitstorm, Shitstorm, Shitstorm. Und dann haben sie gesagt, nachdem RTL gesagt hat, alles scheiße, was ihr macht, RTL 2, und das war wohl ein sehr entscheidender Faktor, ihr könnt das gerne ausstrahlen, aber wir schieben das nicht auf unsere Streaming-Plattform RTL Plus.
Ja.
Und dann hat RTL 2 gesagt, oh, wir haben das unterschätzt. Sorry, sorry, falls wir Gefühle verletzt haben.
Falls wir Gefühle verletzt haben, ist auch geil. Es geht das nicht darum, dass Gefühle verletzt werden, ja, sondern dass es einfach ein Schwein ist, dem keine Plattform gehört.
Genau.
Gehören darf.
Und er selber hat es ja vorbereitet, muss man sagen. Also er hat bei Telegram ja, wann auch immer die Nachricht kam, vor 7 Wochen oder wann, Laura ist schwanger, juhu, juhu. Und danach hat er nichts mehr bei Telegram geschrieben. Und 1-2 Tage vor dieser Ankündigung durch RTL 2 hat er bei Telegram sich nochmal gemeldet und hat gesagt, ich werde diesen Telegram-Kanal löschen. Ich ziehe mich irgendwo anders hin zurück. Ich mache hier jetzt nichts mehr. Gelöscht hat er ihn bis heute nicht, davon ganz abgesehen. Aber er hat es halt vorbereitet. Und dann hat er selber noch ein Statement gebracht, also geht er gar nicht. Und als ich KZ gesagt habe, meinte ich nicht Konzentrationslager, sondern Krisenzentrum. Also Deutschland wird ein Krisenzentrum, also ein Unsinn alles. Und wundert sich, dass jetzt ihm keiner verzeihen möchte, obwohl er sich nie so richtig entschuldigt hat.
Ich komme immer noch nicht übrigens darauf klar, dass Konzentrationslager als Abkürzung KZ hat, obwohl das KL heißen müsste.
Kommst du nicht drauf klar?
Nee. Das ist aber nicht mein größtes Problem, dass ich mit KZ sage.
Gott sei Dank. Auf welchem Platz ist dieses Problem bei deinem Konzentrationslager-Problem?
Ich weiß nicht, ob ich mehr als 1 habe. Also mehr als 2, muss ich sagen, in dem Fall. Ich fasse die Reste in ein großes Problem zusammen. Mhm. Und dann ist es auf Platz 2.
Alles klar. Haben wir das auch geklärt, deine Hierarchie bei KZ-Problemen?
Keine Soap mehr bei RTL. Keine Doku.
Naja, ich fand das, also vor allem den Move von den Geissens fand ich super. Wenn man in den Medien darüber liest, wird irgendwie Robert Geiss immer hervorgehoben, aber so wie ich es mitbekomme, war es vor allem seine Frau Carmen, die einen klugen Instagram-Post verfasst hat und irgendwie nochmal gesagt hat, wir tolerieren keine Corona-Leugner und QuerdenkerInnen und Antisemitismus-Befürworter und so weiter. Und wenn sowas auf RTL 2 läuft, müssen wir halt darüber nachdenken, ob wir dann nicht vielleicht nicht mehr bei RTL 2 laufen. Und letzten Endes hat man, also man könnte es so lesen, als hätten die Geissens allein dafür gesorgt, dass Wendler keine Doku bekommt. Da werden sicherlich andere Dinge auch noch
dabei spielen. Andrew Tate.
Ich habe auf jeden Fall in der...
Ja, genau. Das ist Andrew Geissens versus Wendler. Das ist, schreit doch nach einer Neuauflage von Celebrity Deathmatch.
Stimmt, wo ist das eigentlich hin? Das habe ich ganz gerne mal geguckt.
Ja, das war toll.
Das war wirklich gut. Lass uns da gleich noch kurz weiter drüber reden. Ich wollte noch eine andere Sache sagen zu dieser Wendler-Geschichte. Aber ich habe... Achso, doch, ich habe in dem Zuge gelernt, dass RTL 2 RTL lediglich zu 39% gehört.
Mhm. Interessant.
Also das ist, die haben schon was zu sagen, aber die können halt nicht allein entscheiden. Also wenn RTL 2 sagt, nee, wir machen das und RTL sagt, nö,
macht ihr nicht. Aber der Hebel mit der Streaming-Plattform ist natürlich genial.
Das ist ein heftiger Hebel, weil das irgendwie wohl auch sehr, also ein wesentlicher Teil des Refinanzierungsbudgets für die angeblich 500.000 Euro, die Michael Wendler dafür oder die beiden dafür hätten bekommen sollen.
Hätten bekommen sollen oder vielleicht haben sie schon was
bekommen. Also sie werden sicherlich...
Weil wurden ja schon Verträge unterschrieben und jetzt haben sie irgendeine Ausstiegsklausel.
Genau, also sie werden sicherlich damit Geld verdient haben, aber bestimmt keine halbe Million.
Ja.
Also nicht das, was sie eigentlich gern gehabt hätten. Und wahrscheinlich auch schon berechnet hatten. Celebrity Deathmatch. MTV. Die guten MTV-Zeiten. Holst du jetzt irgendwelche Knetfiguren?
Nein, ich bin mit Getränk.
Achso, bringst mir auch eins mit schon mal. Ich erzähle kurz, was Celebrity Deathmatch war, muss man sagen. Früher auf MTV lief nicht nur Musik, sondern je weiter das Fortschritt mit MTV, desto mehr andere Nicht-Musiksachen liefen da, unter anderem irgendwann Celebrity Deathmatch. Und das waren Knetfiguren, die berühmten Menschen nachempfunden waren, die in einem Wrestling-Match auf Leben und Tod gegeneinander angetreten sind. Und da sind dann halt...
Inklusive sehr, sehr geiler Kommentatoren.
Sehr geiler Kommentatoren, dankeschön. Und sehr expliziter Gewalt. Also Knetgewalt zwar,
aber... Itchy und Scratchy-Niveau.
Genau, Itchy und Scratchy-mäßige Knetgewalt. Hast du ein Beispiel für irgendwelche Paarungen? Hast du noch irgendwas im
Nee, Kopf? Aber ich bin erstaunt. Es gab sehr, sehr, sehr viele Folgen.
Ja.
Und einfach
waren immer nur so Paarungen kurz, so 8-9 Minuten oder
ja,
so.
Ja, genau. Es gab eigentlich, glaube ich, immer den ersten First Act und dann noch einen Main Act hinterher oder irgendwie zwei hintereinander pro Folge. Und das war auch einfach, haben wir schon mal drüber geredet, als wir über die 90er oder so geredet oder die 80er, wie geil einfach das MTV-Programm von der Struktur auch war. Das war so anarchisch. Das war nicht so, jetzt kommt diese Serie, dann kommt dieser Beitrag. Das war so ein heftiger, bunter Mix aus kleinen Beiträgen, längeren Sachen. Da kamen Musikvideos dazwischen. Das muss so viel Spaß gemacht haben, für diesen Sender zu arbeiten.
So war früher ja auch mal Nickelodeon ein bisschen.
Ja, das stimmt. Die hatten auch so eine etwas ungewöhnliche Struktur für einen Sender. Und das fand ich toll. Und das passte da sehr gut rein. Und wie viel Spaß es auch gemacht haben muss, diese Knetfiguren zu machen. Und das dann irgendwie.
Ich habe immer gedacht, das ist eine Scheißarbeit.
Ist das Stop-Motion?
Ja.
Gewesen?
Ja, Stop-Motion, so wie der Pinocchio-Film.
Geil, dann kannst du die so heftig zerlegen und mit irgendeinem Knetblut und Gedärm. Und das war eigentlich Mortal Kombat-mäßig eher als Itchy and Scratchy.
Ja.
Das war heftige Gewalt. Und dann einfach geil kommentiert. Und es war das erste Mal, also es war so dolle Gewalt, dass in dem Alter, in dem ich das geguckt habe, das eigentlich ein bisschen zu doll war.
Für dich.
Ja. Aber das hatte eine, ich sag mal, Tonalität, dass das ging. Und das war für mich, glaube ich, was Neues, weil für mich war es bis dahin immer nur krasse Sachen, meistens so Horror oder Grusel oder so. Und das ist halt etwas, das ich. Und das hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet.
Zu mehr Gewalt.
Zu Gore. Gore auf gute, Gore auf die gute Art.
Ja, verstehe ich. Weil das eben halt auch immer so positiv bestärkt wurde durch die Kommentatoren.
Ja, und es war dann halt okay, wenn die tot waren.
Und, ja, und.
Es war nicht tragisch.
Ja, weil es halt Knetfiguren waren.
Ja.
Aber man hätte sich, also, wenn es heutzutage das noch geben würde, nur mal um das einzuordnen, dann würde man da wirklich so Matches sehen wie Joe Biden gegen Donald Trump.
Ja.
Oder.
Elon Musk gegen Jeff Bezos.
Ja, genau. Exakt. Genau
so. Es ist eigentlich so wie die Epic Rap Battles of History.
Richtig. Nur
halt mit Gewalt und Töten statt mit heftigen Disrespect-Raps.
Heftigen geilen Battle Rap. Und vielleicht auch etwas weniger nischig.
Epic Rap Battles of History ist gar nicht nischig. Die haben Millionen von Zuschauern.
Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass niemand, der diese Folge hört, abgesehen von uns beiden, Epic Rap Battles kennt.
Das glaube ich nicht.
Ach shit, Discord, ich vergesse immer den Discord. Ja. Aber alle außerhalb dessen, außerhalb dieses Kosmoses.
Epic Rap Battles of History, guckt euch das mal an. E-R-H.
E-R-H?
Epic Rap Battles. E-R-B heißen die, glaube ich. Epic Rap Battles.
Kann sein.
Epic Rap Battles ist ein toller YouTube-Kanal, hochgradig krasser Production Value. Hm. Sehr, 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 sehr talentierte RapperInnen. Geile Beats, geile Rhymes. Geile Disses. Heftig gut.
Wie geiler Bell Rap zu sein hat. Soll ich jetzt mal deinen Piss zum Boilen bringen? Willst du das?
Bring my piss to boil.
Willst du mal richtig make wütend my piss werden? Boil.
Ach so, so, auf die Art.
Ja. Das ist, wie denn sonst? Mit Sexualität?
Was hast du jetzt erwartet? Ich hab irgendwie, ich dachte, das Blut zum Kochen wäre das Deutsche, ne?
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Ist das Piss zum Boilen? Ist das die Redewendung?
Ja.
Zum Blut zum Kochen? Ja, ich dachte, dass du mich einfach, anzündest, so mindblow-mäßig, dachte ich.
Nee. Aber auch schön. Nein, ich möchte dich jetzt in Rage versetzen.
Ja.
Unser, ich möchte sagen, Partner Podigee, die Firma, die dafür sorgt, dass diese Podcasts überall online gehen, den ich jeden Monat einen höheren Geldbetrag bezahle, damit ich mich sonst wenig damit auseinandersetzen muss. Und die sich darum kümmern, dass das überall veröffentlicht wird, hat, also ich glaube, es gibt 4 Preisstufen. Wir haben, meine ich, die zweitniedrigste. Und davon abhängig ist, wie viele Minuten man Podcast im Monat hochladen darf, davon abhängig ist, was man so für irgendwelche Sondereinstellungsmöglichkeiten hat. Alles keine Ahnung, weil ich mich damit nicht genug beschäftige. Aber was sie jetzt geändert haben, was man auf der geringsten Stufe noch nicht konnte, damit haben wir angefangen, mit der geringsten Stufe, habe ich irgendwann geupgradet, weil wir mehr Minuten brauchten. Und jetzt ist es so, dass es nicht mehr zu dieser Stufe, sondern erst zur nächsten Stufe gehört, dass man sich Statistiken angucken kann. Es gibt keine Statistiken mehr für uns. Wir
tappen im Dunkeln.
Wir tappen im Dunkeln, wir wissen nicht mehr, wie viele Leute tatsächlich uns hören.
Da gibt es nur eine Lösung.
Na?
Es müssen uns einfach so viele Leute hören, dass uns das scheißegal wird.
Aber wir werden es nie erfahren.
Ja, stimmt.
Oder wir müssen so viel Geld bekommen von den Leuten, die uns hören, damit wir uns die nächsthöhere Stufe leisten können. Dann können wir auch wieder gucken.
Wie viele uns hören.
Wie viele uns hören, genau.
Ja, das ist ja eine Schweinerei.
Ja, da habe ich mir, ich wollte nämlich neulich mal, ich gucke ja eigentlich immer, wenn ich die neue Folge, also die neueste Folge hochlade, wie viele Klicks zu dem Zeitpunkt die davor hatte, und dann stand da, diese Funktion ist nur mit
Podigy. Ja, weil du einfach Leuten dadurch ein Feature wegnimmst, ganz viel.
Ja.
Das vergrätzt doch voll viele Leute. Da hätte ich es doch eigentlich eher so gemacht, dass ich dieselbe Stufe 2 Euro teurer gemacht hätte oder sowas. Haben sie vielleicht auch.
Haben sie vielleicht auch gemacht.
Ich
will es nicht abstreiten.
Also wir können nicht mehr kontrollieren, wie viel ihr uns hört.
Deswegen müsst ihr uns noch mehr hören.
Aber ich habe auch sowieso so eine kleine Krise doppelt jetzt. Erstens habe ich neulich, ich habe zurzeit wieder ein paar von unseren Folgen so hintereinander weggehört. Und irgendwann neulich hörte ich das und dachte so, Scheiße, wie kann das eigentlich sein, wenn man das so viel am Stück hört, dass uns also buchstäblich nicht das Thema ausgeht? Weil es einfach so viel Kram ist, über den wir in relativ kurzer Zeit reden.
Ja.
Und irgendwie dachte ich, das kann doch nicht sein, dass es nicht einfach mal so, okay, jetzt gibt's nichts mehr. Jetzt ist alle.
Nee.
Und oder dass es irgendwie, also es erschien mir so, einfach so viel. Und dann kurz darauf wurde ich bombardiert über Infoscreen und Plakatwerbung von Werbung für einzelne Podcasts.
Ja.
Das ist in einer Massivität jetzt gerade mit irgendwelche zwei Duselmenschen, die irgendwie Thema sowieso aus dem Bauch raus, der neue Podcast von kenne ich nicht, aber offensichtlich sollte ich sie kennen, hat vielleicht mal ein Buch geschrieben und hat mal eine Morningshow moderiert oder irgend so einen Scheiß.
Anke Engelke und Riccardo Simonetti.
Genau, die werden mir jetzt auch gerade angezeigt, und da habe ich gedacht, wir müssen was anderes machen. Das ist nicht mehr unser Ding, das ist nicht mehr Avantgarde genug, das ist jetzt einfach so wie so ein Kickboard oder so geworden.
Ich finde es interessant beim Podcast, weil dieses Platzen der Blase wird schon seit fünf Jahren prognostiziert.
Ja. Seit dem großen Erfolg von Fest und Flauschig eigentlich.
Ja, die haben ja ganz, ganz viel losgetreten, wobei das auch eher für den Mainstream gilt, weil die ersten Podcasts, die ich gehört habe, die habe ich 2007 oder so gehört. Das war eher so wirklich sehr nischig, monothematisch, Nerdkram, Game One und so.
Ja.
Das sind so die Sachen, die ich ganz früh gehört habe, und dann hat es sehr lange gedauert, bis so auch wirklich diese großen, breiten Massenmenschen da so auch mit aufgesprungen sind. Und dann ja Fest und Flauschig, auch ja als Radiosendung angefangen, erst viel später in meiner Podcast geworden. Aber ja, man hat das Gefühl, dass so auf der Welle dessen immer mehr und immer gibt es noch einen neuen, und jetzt auch noch in der Konstellation, jetzt auch noch der und der und die zusammen. Es müsste eigentlich zu viel sein. Aber bisher ist es nicht passiert. Also es bricht noch nicht zusammen. Man hat das Gefühl, es müsste irgendwann zusammenbrechen. Es ist aber immer noch eins meiner allerliebsten Medien, weil ich kein anderes Medium so konsequent und so viel konsumiere wie Podcasts. Nicht ansatzweise. Nicht Musik, nicht Serie, nicht Videospiele, nichts, Bücher, nichts kommt ansatzweise an die Zeit, die ich mit Podcast hören verbringe, weil ich es halt einfach immer in meinen Alltag integriere, wenn ich es kann. Wenn ich Fahrrad fahre, was jeden Tag über eine Stunde ist.
Also du bleibst ja auch relativ treu, oder? Den Formaten.
Ja, also es gab durchaus welche, die ich früher sehr regelmäßig und eigentlich immer gehört habe, wo ich komplett ausgestiegen bin. Es gibt aber dann auch immer mal wieder neue, die dazukommen, die entweder wirklich neu entstehen und wo ich das irgendwie spannend finde, oder wo ich etwas verspätet drauf stoße. Wo ich dann aber auch immer versuche, auch alles nachzuhören. Da bin ich dann sehr treu. Und dann müssen manchmal auch andere raus, weil ich sonst nicht mehr hinterherkomme. Wenn du
Platz hast, ja.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich gerade so eine Krise damit, dass ich irgendwie dachte, das ist einfach so viel.
Das ist ja überall. Aber alles ist viel und überall, was du machst.
Ja, da hast du recht. Das ist recht, aber ich war wirklich erstaunt. Das ist natürlich albern, natürlich gibt es immer wieder neue Impulse und wir können, aber irgendwie war das so, dass ich dachte, jetzt müssen wir doch mal irgendwann alle Haushalts- und Supermarkt- und Sprachthemen durchhaben, verdammte Kiste.
Vorgestern hat eine Arbeitskollegin zu mir gesagt, die hatte gerade Urlaub, da ist sie irgendwie gleich mit dem Auto nach Dänemark und zurückgefahren und sie meinte, wir, du und ich, wären fast daran schuld gewesen, dass sie tödlich verunglückt ist, weil sie unsere Folge alles über Tagebücher gehört hat und so lachen musste, dass sie fast irgendwie von der Fahrbahn abgekommen ist. Und solange wir so eine Macht haben, dürfen wir das nicht, wir dürfen nicht aufhören damit.
Ja,
solange wir Menschenleben gefährden, ja, müssen wir am Ball bleiben.
Ich fahre nochmal meine Zeugnisse aus dem Dachbodenkram.
Ja, machen wir vielleicht beim nächsten Mal.
Die sind gar nicht im Dachboden. Ja. Auf dem Dachboden. Die sind im Erdgeschoss. Ganz greifbar.
Nicht weit weg.
Nächstes Mal müssen wir uns das merken. Außerdem wollen wir über alles über. Wir wollen auch über Sternzeichen reden. Jetzt müssen wir jetzt mal eine Sache von diesen Sachen machen, die wir immer vor uns herschieben. Drucker, Sternzeichen, Lobbyismus. Immer ständig höre ich das in den Folgen, dass du sagst, ja, jetzt wollen wir doch nochmal. Und dann kommt es wieder nicht.
Na gut, dann.
Farbtöpfe. Hast du noch die Farbtöpfe?
Hab ich noch. Ich habe die Farbtöpfe.
Was wollen wir denn über Sternzeichen reden?
Ich habe doch ein Buch gefunden.
Ach, ja.
Und aus dem möchte ich ein bisschen vorlesen. Das geht jetzt nicht einfach so aus, okay, der Kalten. Das brauche, da
aus
brauche
der
ich.
Kalten?
Da brauche
ich. Ich habe noch, aber ich muss, bevor wir das machen, ich muss die Callbacks, die immer, ich habe immer Fastlane.
Ja, Fastlane, los, rein, raus.
Erstens, wir haben ausführlich über Wrigleys gesprochen, kurz bevor die Nachricht kam, dass die alle sterben.
Ja.
Und in der Tat, hattest du noch gefragt, haben die noch andere Kaugummis? Ich habe schon wieder vergessen, ob es vielleicht doch Airwaves sind, aber die haben noch ganz viele andere, diese 3G-Scheiße.
Ja, auf jeden Fall Hubba Bubba.
Hubba Bubba. Ja, stimmt, das wusste ich sogar.
Aber gibt es
Hubba Bubba, ne?
Ja, habe ich,
oh, die sind so
vor
saftig.
Zwei Wochen gesehen.
Die sind so eine Explosion im Mund.
Saftig, die ich ist wirklich nicht das erste Adjektiv, was
man einfällt. Die sind so speichelbildend vielleicht?
Vollmundig. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, Hubba Bubba ist krass.
Hubba Bubba ist geil, aber es ist halt nach zwei Minuten wieder vorbei. Aber
ja,
bis
aber
dahin
zwei Minuten ist ein maximaler Spaß.
Bist so im Himmel.
Und das war dann, kam so diese ganze Nostalgie für Lebensmittelgeschichte mit dieser anderen Produkte vermissen wir auch. Was ist eigentlich mit Calibo Shorts? Da konnten sich die Kinder an dem Ding sticken oder so ähnlich. Dann wurden die alle ausgegraben. Aber ich finde tatsächlich, dass diese Streifen-Kaugummis schon einen ganz schön geilen Style haben. Auch wenn da immer so ein bisschen Aluminiumpapier ist, was eine super krasse Verschwendung
ja,
ist.
Ja, müllmäßig ist es nicht traurig, dass das weg
nee,
ist.
Nee, aber ich finde, die haben einen geilen Style. Wenn man die Packung aufmacht und da oben das abreißt, diese in der Hosentasche, die plattgesessene.
Sind es die einzigen? Gab es keine anderen Streifen? Also gibt es nur Wrigleys als Streifen-Kaugummis? Sind es die
nee,
einzigen?
Es gab auch Orbit.
Und die gehören auch dazu und sind auch weg? Oder gibt es die überhaupt noch?
Orbit ewig nicht mehr gesehen.
Ja, nicht mehr gesehen.
Orbit ohne Zucker, aber extra lang. Die schmeckt, solange man auf dem Fahrrad sitzt, solange die Strecke weitergeht. Das ist Orbit natürlich ohne Zucker. Ja, schmeckt solange so extra haarlang. Haben sie noch eine Silbe reingequetscht, weil sie zu dumm zum Texten waren.
Die wissen doch auch gar nicht, wie lang meine Fahrradstrecke ist.
Nee. Aber ist egal, wie lang die ist. So lange schmeckt das.
So lange man fährt. Extra,
und jetzt nach Australien ist doch die. Ach nein, jetzt nach Australien war aber mein Durchfall. Die Werbung. Wollen die Heißluftballon fliegen? Und da hat der eine gesagt, ich kann nicht mit, weil ich habe doch einen Durchfall immer. Und wenn ich im Heißluftballon bin und Durchfall habe, ist das echt ein richtig krasses Problem. Und wenn nicht für mich, dann zumindest für die Leute, die da unter uns sind.
Ja, und so dicht an der Flamme dran kann auch
gefährlich. Ist auch gefährlich. Und dann sagt sie, hier, ich habe doch hier dieses Magenmittel für dich. Renny oder Granufink oder weiß ich nicht.
Granufink ist für die Prostata.
Ja, das ist immer mehr Menschen müssen nachts raus. Der Grund, Blasenschwäche. Auf jeden Fall steigt der Typ dann mit in den Heißluftballon und dann kommt der Jingle und am Ende sagt er, und jetzt nach Australien. Ja, das
Moment,
ist
bei Granufink haben sie gesagt, Blasenschwäche, das ist medizinisch Quatsch, das ist Quatsch. Stimmt nicht.
Immer mehr Menschen müssen nachts raus.
Blasenschwäche, doch, ich glaube, das haben sie gesagt.
Blase.
Ja, das ist Quatsch.
Und dann kam immer noch danach die Werbung, die fing an mit wackelt die Prothese, aber da wusstest du guckst den Bergdoktor oder sowas, wenn so eine Werbung kommt.
Na, vor der Tagesschau, was ich ja nun wirklich mehr oder minder regelmäßig gucke, ist immer einmal Werbung für Kitschimea gegen Reizdarm. Das Pflaster für
die
den Darm.
Die kennen ihre Demografie auch bei Kitschimea, der Tagesschau.
Ja, das wissen sie wohl.
Also auf jeden Fall sind Wrigleys und auch Orbit, das ist geil, dieser Streifen mit den Zacken drauf,
ja,
und die haben so einen puderigen Zucker oben drauf, der ist irgendwie geil auf der Zunge, das ist irgendwie, fühlt sich gut
und
an.
Es gab dann die Scherzkaugummi.
Es gab die Scherzkaugummi, wo du mit der Mausefalle auf den Finger gedonkst bekommst. Schon ein geiles Stück Kultur, das da weggeht.
Aber auch jetzt nicht
Ja, ich habe mir seit 20 Schade. Jahren das nicht mehr gekauft. Aber die Erinnerung ist schön. So.
Ja, die Erinnerung
ist
schön.
Das ist jetzt nochmal ein
bisschen wie bei Celebrity Deathmatch.
Ja, wobei ich die auch heute noch sehen würde. Aber ich muss sagen, Epic Rap Battles of History ist noch geiler.
Kann ja auch beides nebeneinander existieren.
Könnte.
So wie wir mit allen anderen Podcasts auch nebeneinander existieren.
Aber wenn können. Nur eins, dann möchte ich Epic Rap Battles und uns. Hier steht, Podcasts sind tot. Überall Werbung für Dullis.
Soll ich mal ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Wahl bekommen würde, also Genie aus Aladdin kommt und sagt, du hast jetzt die, so funktioniert Genie nicht, aber der schon. Das ist die Wahl. Entweder alle anderen Podcasts sind weg und nur noch deiner ist da, oder deiner ist weg und alle anderen bleiben.
Würdest du unseren wegmachen?
Würde ich unseren wegmachen. Ja, auf jeden Fall. Nee, natürlich würdest du es nicht machen.
Also warte mal. Erstens, ich würde es natürlich nicht machen, weil ich die anderen nicht höre.
Ja.
Aber zweitens, du darfst nicht nur daran denken, dass dir die Unterhaltung genommen wird, sondern wenn unser der Einzige ist, dass wir plötzlich für eine Öffentlichkeit haben und wie geil dir das gefallen würde.
Ja.
Und dann, außerdem, was wäre das für eine seltsame Situation? Dürfte dann auch kein neuer entstehen?
Ja.
Wie zaubern die das hin?
Das ist ein Genie.
Die verhindern, dass Leute auf den Gedanken kommen, das könnten wir auch machen.
Oder alle, die daran denken, sterben sofort.
Das ist so krass.
Ihr könnt ja sein.
Ja, wie viele sterben dann?
Alle Leute, die uns hören, die dann so, vielleicht mache ich es. Oh, apropos sterben, ich habe heute, darf ich kurz...
Aber solange wir Leute Lebensgefahr bringen, ist ja alles gut. Das ist einfach ein viel kalterer Move als Thanos. Wir brauchen nicht mal die Infinity Stones.
Belebu, wir bringen euch in Lebensgefahr. ich habe heute, wie man das manchmal so macht am Donnerstagabend, kurz in den Wikipedia-Artikel Hinrichtung geguckt. Ja. Und ich habe dabei gelernt...
Wir haben heute schon über das Foltermuseum gesprochen.
Ja, genau. Ich bin jetzt einen Schritt weiter. Es reicht mir nicht mehr, das Foltern.
Ich brauche was Härteres.
Deutschland hatte ja auch mal die Todesstrafe.
Ja, Hessen hatte die doch noch in ihrer Verfassung
bis vor zwei Wochen oder so. aber
Volker Bouffier gestorben ist.
Wenn du jetzt mal denkst,
der ist nicht tot.
Ist er nicht.
Aber den neuen Ministerpräsidenten kennt keiner. Weißt du, wie der heißt?
Nein, keine
Niemand
Ahnung.
Niemand weiß das.
Ist das nicht eine Frau?
Niklas Süle oder so. Nein, das ist ein Mann.
Niklas Süle ist der Ministerpräsident von Hessen.
Der führt ein krasses Doppelleben. Der sieht auch aus wie so ein Niemand. Der hat irgendwie eine kurze schwarze Haare und eine Brille und keiner weiß, wie der
Deswegen
ist.
Deswegen wollte Bayern ihn auch loswerden.
Ralf Sodo.
Weil die Angst hatten vor der Doppelbelastung.
Rüdiger Silo oder keine
Unser
Ahnung.
Unser Abwehrchef wird Ministerpräsident, dann kann er bestimmt nicht mehr so gut.
Nicht mal in Bayern. Ja.
Na gut, also Deutschland Todesstrafe. Bis 1949, meine ich, gelesen zu haben. In Westdeutschland, in der DDR noch länger. Aber weißt du, was bis zum Zweiten Weltkrieg seit dem 19. Jahrhundert die gesetzlich vorgeschriebene Art war, in Deutschland das Todesurteil zu verstrecken?
Nee, Erschießung.
Nee, du kannst noch zweimal raten.
Nee, Messer an den Kopf werfen.
An den Kopf auch, mit der stumpfen Seite, bis man tot ist. Nee, ich hätte es nicht gedacht, enthaupten tatsächlich.
Oh, geil.
Es war gesetzlich in Deutschland vorgeschrieben, dass, wenn Todesurteile verstreckt werden,
dann richtig.
Entweder, also durch Enthaupten, entweder durch Guillotine oder Handbeil. Das war von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Handbeil, heftig.
Handbeil. Und ich bin darauf gestoßen,
weil... Das musst du aber echt ordentlich schärfen.
Ich gucke ja gerade Babylon Berlin.
Ja.
Und da gibt es eine Szene, das
Handbeil-Nationaltrainer.
Handbeil-Nationaltrainer.
Entschuldigung, ich bin ein bisschen drüber gerade.
Ja, ich weiß. Ich sehe und höre das. Da wurde eine Person zu Tode verurteilt und da wurde der Kopf abgeschlagen.
Ja.
Das spielt ja nun 1929.
Ja.
Und ich dachte mir so, irgendwie kam mir das richtig weird vor, dass es da überhaupt noch Todesstrafe gab. Hab gegoogelt, natürlich gab es da noch. Also das war mir klar, dass es die da noch gab. Aber so diese Erkenntnis, dass das, was jetzt gerade mal 100 Jahre her ist, was ja irgendwie auch ein paar moderne Anleihen hat, natürlich ist es ja auch in der modernen Zeit gedreht, aber...
Ja, aber es hat ja auch... Also diese Zeit ist ja gerade immer so, von wegen, da war die Gesellschaft teilweise viel weiter als heute und so.
Richtig. Und man erkennt auf jeden Fall, es ist ja wirklich, also viele Dinge, die da passieren, sind auch in der echten Welt passiert. Natürlich sicherlich nicht exakt genau so und es ist aufbereitet, damit es irgendwie entertaining ist und so. Aber auch so die ganzen politischen Geschichten, und dann kann man das ja irgendwie mit der Brille von heute auch nochmal irgendwie anders einordnen, weil man auch weiß, wo es hingeführt hat und wo es herkam, bla 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 bla. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, das ist alles so denkbar, so diese Welt ist so vorstellbar, wenn man sich das anguckt und sich auch irgendwie damit beschäftigt, was ich viel getan habe in letzter Zeit. Können wir auch gleich nochmal gerne zukommen. Und plötzlich sieht man wieder jemand hingerichtet.
Ja. Wird. Das ist.
Und dann überprüft man das und stellt fest, ja, das ist genauso passiert.
Ja.
Das ist super irritierend. Richtig seltsam. Und ja, weiß ich nicht, wo ich jetzt noch drauf hinaus wollte. Das hat mich auf jeden Fall schockiert. Und das, also gesetzlich vorgeschrieben, also dass irgendeine Todesursache gesetzlich vorgeschrieben ist, finde ich, klingt sehr deutsch. Aber dass es ausgerechnet enthaupten ist.
Ich glaube, es ist überall. In den USA ist ja auch in jedem Staat vorgeschrieben, ob das jetzt.
Ja, aber in jedem Staat unterschiedlich.
Ja.
Und hier hatte man einfach, also bis zur Zeit nach der, nach der NS-Zeit, war ja Deutschland eigentlich ein krasser Flickenteppich.
Ja.
Und
heute ist das nur noch im Schulsystem so.
Und bei vielen anderen Dingen. wo der Föderalismus
geht. Aber nicht überall.
Aber nicht überall, das stimmt.
Straßenschilder. Oder sind die inzwischen einheitlich? Ich habe das Gefühl, die sind einheitlich. Früher hatten wir in Hamburg diese wunderschönen dunkelblauen mit einem Rand drumherum.
Ja.
Und jetzt sind es diese aus der Plattpresse rausgewursteten hellblauen
Standardschilder. Sind nicht einheitlich. In Schleswig-Holstein, allein in Norden, steht sie nie anders aus.
Tja.
Und da muss man nicht weit fahren von hier.
Also Hamburg ist schief abgebogen. Früher war die viel schöner.
Schief gewickelt.
Der zweite Callback ist das digitale Unterschriftenfeld.
Oh.
Ich habe nämlich einen Boten angesprochen darauf.
Mhm.
Ich habe gesagt, das war auch Quatsch, oder? Was ich da reinschreibe oder was, wozu ist das überhaupt da? Und er war total offen für das Gespräch und hat erzählt, dass da alle Leute das ganz anders machen. Manche machen Strich drüber, manche machen Kreuz, manche machen Smiley rein. Manche Echt? Geben sich ganz viel Mühe, ihren Namen zu schreiben und ärgern sich dann, dass sie das nicht schaffen, weil sie einen Rand dotzen und da das Schriftfeld nicht mehr funktioniert. Und er hat gesagt, ich kenne auch ganz viele Kollegen, die machen das gar nicht. Die schreiben, machen dann selber einen Haken da drauf oder so. Ich weiß auch nicht, wofür. Das ist keine Ahnung.
Naja, rechtlich. Deutschland.
Aber irgendwie fand ich das gut, dass der so sich drauf eingelassen hat. Und ja, ist also tatsächlich offenbar nicht viel dahinter. Aber es muss ja einen Grund geben.
Ja,
Deutschland, davon wegen, immer wieder wird gesagt, Deutschland bürokratisch und so. Ja. Deutschland ist angeblich eines der unbürokratischsten Länder überhaupt.
Wer sagt das?
Das lese ich immer wieder. Wenn du irgendwo was beantragen willst oder ein Formular ausfüllen willst in Italien oder so, dann hast du es einfach viel komplizierter und schlimmer. Wobei ich auch mal gehört habe, dass die Bürokratie formal in Deutschland sehr gering ist, aber ihr sehr viel Wert beigemessen wird, während in Italien hast du 800 Seiten Formular, aber keiner liest sie, keiner kontrolliert es, alle scheißen drauf.
Ja, kann
also sagen. Vielleicht ist das so, aber die Regeln, wenn du sozusagen dich damit beschäftigst und gerade als Deutschland dann reingehst, ist es viel schlimmer. Aber angeblich ist es gar nicht so, dass Deutschland mehr Bürokratie
hat als andere Länder. Ich glaube deinen Aussagen nicht immer.
Du glaubst deine Aussagen
nicht. Nicht immer. Manchmal schon, aber manchmal redest du auch richtigen
Unsinn. Also ich höre das immer wieder. Das ist immer so ein. Ich glaube, das ist auch so.
Ich lese es immer wieder auf Telegram.
Nein, man sagt es so als andere. Man sagt
du
es
bist
so
wie Reich T. Niemeyer.
Sagt
bist
so
du jetzt der Chef der Exilregierung?
Man sagt es so daher. Deutschland sei so bürokratisch. Aber ich glaube, das ist halt einfach immer nur, wenn man sich irgendwie über irgendwas ärgert, dass irgendwo ein Formular zu kompliziert ist.
Ich habe gestern.
Ohne zu wissen, wie es in anderen Ländern ist.
Oder vorgestern. Ja, man muss es ja nicht mit anderen Ländern vergleichen, um sich darüber zu ärgern, wie es ist.
Nee, weil wenn man sagt, das ist typisch deutsch, ist es direkt ein Vergleich mit anderen Ländern.
Nö.
Indirekt.
Überhaupt nicht.
Doch, denn wenn es in anderen Ländern weniger bürokratisch ist, ist es überhaupt nicht typisch deutsch, sehr bürokratisch zu sein.
Wenn es in anderen
Ländern viel mehr bürokratischer ist. Meine
ich. Ja. Ich habe vorgestern eine Dokumentation gesehen. Ich habe so krasse Spiegelneuronen, dass ich anfange zu lispeln, wenn du lispelst. Ohne, dass ich es kontrollieren kann, um Himmels Willen. So schlimm ist das schon.
Ich möchte singen ein Lied vom Mond, wo keiner wohnt.
Mach ruhig.
Ich möchte singen und dabei springen über die Sternenwelt und das große Zelt, über Sternenzelt und die weite Welt. Wie geht das? Erste South Park-Folge, die Analsonde.
Ach, das, oh Gott, oh Gott.
Ist das die erste South Park-Folge? Ich glaube, ja. Das ist
auf jeden Fall die erste Staffel, die erste Folge, weiß ich nicht. Könnte sein.
Und dann wird er immer getriggert und muss das singen. Es gibt doch die richtig geile Folge, wo Cartman immer, wenn jemand anfängt, ein Lied zu singen, das Lied komplett zu Ende singen muss und nicht unterbrechen kann, weil er halt so einen Tick damit hat. Und dann ärgern sie ihn immer. Und wenn er nervt, dann fangen sie mal das Lied an zu singen. Und dann singt er das und so, du Arschloch, Stan, halt's mal aus, Stan. Du Schwein. Gute Folge.
Gute Folge. Gutes Hausberg-Folgen. So, wo waren wir jetzt vorher?
Ach,
Bürokratie, Deutschland, du lügst ständig.
Babylon Berlin, Handteil,
Telegram, Handteil. Ach so, ja, ist nicht das, was ich eigentlich sagen wollte, aber das, was ich vorher schon mal kurz angeteased hatte. Ich bin neulich in ein krasses, das ist mir lange nicht mehr passiert, in ein krasses Wikipedia-Rabbit-Hole gefallen.
Ja.
Und zwar habe ich, sehr aufmerksam, Dankeschön, habe ich alles, was, nee, sicherlich nicht alles, aber mich stundenlang, ich sag's direkt, wie es ist, 8 Stunden Arbeit, 4 Stunden davon Wikipedia, alles rund um den Thema Erster Weltkrieg.
Ja.
Ich war mittendrin im Ersten Weltkrieg.
Ja. Im Schützengraben.
Im Schützengraben war ich mit drin. Nee, ich war eher in den politischen Verstrickungen drumherum.
Ja.
Und vor allem ausgehend vom Versailler Vertrag.
Ja.
Und tatsächlich auch durch Babylon Berlin getriggert, weil da spielt...
Aber wie so ausgehend vom Versailler Vertrag? Der Versailler Vertrag ist doch beendet.
Ausgehend von dem Wikipedia-Artikel zum
Versailler Vertrag. Ach so, hast du nicht rückwärts gearbeitet?
Nicht rückwärts, sondern querbeet.
Ja.
Verschiedene Protagonisten... Nee, muss man nicht gendern. Verschiedene Protagonisten, Frauen hatten damit damals nicht so viel
doch hier die ganzen Kram zu tun. Von, ach, ist egal.
Zu bestimmten Protesten, zu bestimmten Schlachten während des Ersten Weltkrieges, zu auch Giftgas tatsächlich, habe ich mich da richtig doll reingelesen, mich super doll drin verloren und wirklich immer von Link auf Link auf Link, Tab auf Tab auf Tab irgendwie. Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Erster Weltkrieg ist krasser Scheiß.
Krasser Scheiß. Krass spannend. Super interessant. Und danach, also klar, das war jetzt sehr naheliegend, weil das einfach jetzt in aller Munde ist, habe ich aber dann auch im Westen nichts Neues gesehen, der ja nun gerade super hyped durch die Decke geht. Noch vor der Oscar-Verleihung, möchte ich an der Stelle sagen. Und das war irgendwie auch nochmal doppelt und dreifach spannend und interessant, weil ich viel mehr jetzt verstehe von allem.
Das ist auch so krass tragisch, oder?
Der Film oder der Erste Weltkrieg?
Die Entstehung des Ersten Weltkriegs. Wo man das Gefühl hatte, es hätte auch gut werden können mit Europa.
Ist alles
es gab schon so ganz viele tolle kulturelle und Handelsverflechtungen. Und
ja. Aber man merkt aus heutiger Perspektive ganz doll, wie viel daraus auch gelernt wurde. Auch so was so Zusammenschlüsse von oder Partnerschaften von Ländern angeht. Mhm.
Europa insgesamt.
Europa insgesamt.
Die EU.
Wo es wahrscheinlich sogar unterm Strich, auch wenn es oft nervig und langwierig ist, eine sehr gute Idee ist, das sehr bürokratisch zu machen. War dir bewusst, dass Deutschland, Österreich, Ungarn damals ein Blankoscheck ausgestellt hat, im Sinne von, wenn ihr irgendwie Stress mit jemandem habt, dann sind wir sofort dabei, ob wir wollen oder nicht?
So NATO-mäßig.
Ja, nur mit viel weniger Bedingungen, die erfüllt sind.
War das nicht auch Teil des Problems?
Das war eine Ursache. Ja. Das war grundlegende Ursache. Ja. Weil Österreich, Ungarn dachte, Serbien, ihr Ficker, wir hauen euch kaputt. Musste Deutschland mit, weil es diesen...
Obwohl Deutschland Vertrag eigentlich mit Frankreich und England ganz gute die Connections hatte.
Nicht so, na, Frankreich war nicht so, also war nicht so der liebste
England
Partner.
Mindestens.
England ja, Frankreich nicht. Da gab es ja nun knappe 40 Jahre vorher auch nochmal einen Krieg.
Ja, richtig. Oh ja.
Was auch eine wichtige Rolle spielt, um irgendwie diese ganze Gemengelage zu verstehen. Und Erbfeind und so spielt da eine große Rolle.
Ja.
Und was super spannend ist, weil ich habe danach als Podcast-Mensch oder Fan, habe ich danach irgendwie so versucht, von irgendwelchen guten Produktionen, so irgendwas aus dem Öffentlich-Rechtlichen oder so, Podcasts zu finden, die einem dieses ganze Konstrukt einmal von A bis Z erklären. Ich habe keinen richtig guten gefunden. Wenn irgendjemand von euch einen guten Podcast über den Ersten Weltkrieg kennt, gerne, gerne zu mir mit dem Tipp. Was ich aber gefunden habe, ist von, ich glaube, SWR 3, eine einstündige Sendung, ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß, aber auch thematisch Erster Weltkrieg. Und die haben zwar nicht so erklärt, so im Einzelnen, erst war Franz Ferdinand und Mord in Sarajevo und 1918 alle kapituliert und Deutschland hat alle Schuld auf sich genommen, sondern die haben versucht, die Geschichte so ein bisschen plastisch darzustellen und erfahrbar zu machen, indem sie Originalaufnahmen von damals restauriert gezeigt haben, von Propagandaliedern. Und was ich eigentlich gar nicht fassen kann, dass es das immer noch gibt, eine Originalrede von Kaiser Wilhelm II., die er quasi zu Kriegsbeginn dem Volk gesprochen hat, was er viele Jahre später nochmal in einem professionellen Studio aufgenommen hat, weil das konnte man damals noch nicht. Es gab noch kein Radio, das wurde ja auch erst Ne? Da habe ich auch gelernt, Krieg ist ein krasser Innovationstreiber. Ja, Radio gibt es im Grunde nur oder gab es so früh nur eigentlich wegen des Ersten Weltkrieges. Wirklich ein
krasser Innovationstreiber.
Und
sehen wir auch jetzt mit den Tinder-ukrainischen Methoden.
Ich weiß nicht, ob das jetzt eins zu eins vergleichbar ist. Aber auf jeden Fall habe ich eine originale Rede, die quasi Wort für Wort so gehalten wurde, dann halt Jahre später nochmal neu aufgenommen, von Kaiser Wilhelm II., um das deutsche Volk auf den Krieg einzustellen.
Ja, heftig. Ich finde es immer schon krass, wenn ich irgendwo Videoaufnahmen von Goebbels oder so sehe, wo man wirklich sieht, das ist sozusagen ein echter Ort, wo das ein echter Mensch war, der da wirklich gesprochen hat, diese Worte in dem Moment. Ja, das ist, also als ich das mal etwas näher behandelt habe, bin ich einfach nur ganz traurig geworden, weil ich gedacht habe, das war vermeidbar.
Ja.
Vielleicht auch nicht. Manchmal ist es auch so, dass man sagt, das war eine Entwicklung sozusagen, das hat sich dann daran entladen, das hätte sich woanders entladen. Aber ich hatte damals das Gefühl, das war vermeidbar und ohne...
Ich hatte damals das Gefühl, klingt gut.
Und ohne... Ich habe es allen gesagt! Lass das sein! und ohne den Ersten Weltkrieg auf jeden Fall nicht der Zweite Weltkrieg. Das kann man, glaube ich, auch so sagen.
Zumindest nicht so in der Form oder mit der Begründung oder mit dem Personal.
Also der Konflikt, weiß ich nicht, noch mit Japan und den USA und so, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber was da in Europa passiert ist, ja, das ist tatsächlich lohnt, sich damit zu befassen.
Ja, weil irgendwie auch, also ich will es nicht sagen, es gibt Parallelen zu heute, aber wenn man so ein bisschen sich interessiert für gesellschaftliche, politische Zusammenhänge, auch aus der heutigen Zeit, ist es auch super spannend, sich das von damals nochmal irgendwie anzugucken und vor Augen zu führen.
Und da merkt man auch mal, wie interessant eigentlich Historiker so sind, ne?
Die Historiker selbst sind interessant?
Der Beruf.
Ja.
Also wenn es nicht per se ist, vielleicht auch vieles dröge und so, aber was für eine Verantwortung es ist, diese Ereignisse einzuordnen und aufzubereiten und zugänglich zu machen und nachvollziehbar zu machen und daraus zu lernen und so.
Und wie viel Macht man auch hat, das habe ich mir nämlich beim Wikipedia-Lesen immer zu gedacht, weil bei Wikipedia ist es ja sowieso immer dieses, wer weiß was, wer da was schreibt und so. Ich habe ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Meinung von Wikipedia, weil ich mir immer denke, man muss ja immer alles mit Quellen belegen. Aber ich habe mir so gedacht, wenn da jetzt einfach Leute reinschreiben oder Menschen Quellen benutzen von Menschen, die wiederum selber eine politische Agenda hatten oder haben, dann färbt das extrem das Bild, was so in der Vergangenheit gewesen ist. Und man ist so doll darauf angewiesen, wenn man sich informiert, dass diese Informationen wertfrei passieren, um sich eben halt wirklich selber eine eigene Meinung zu bilden. Viel offensichtlicher noch eigentlich als bei aktuellen Nachrichten, wobei das natürlich viel unmittelbarer ist, aber weil das halt so große Zusammenhänge sind, weil das sind ja so, wenn du zurückblickst, kann man ja, wenn man sich die Mühe macht, ein großes Ganzes sehen und diesen großen Wirkzusammenhang. Ja. Das ist ja in der direkten Gegenwart meistens gar nicht so richtig möglich, weil dann ganz viele Sachen passieren, von denen man nichts weiß, was auch aber trotzdem irgendwie Einfluss hat auf das, was man erlebt und was passiert. Das ist halt viel, viel schwieriger, so in der Jetztzeit einen großen Zusammenhang zu erkennen, als in der Rückschau. Aber man ist in der Rückschau immer so doll darauf angewiesen, den Informationen glauben zu können, die man bekommt. Und das ist auch ein bisschen gruselig.
Das ist es. Aber ich habe trotzdem ein großes Vertrauen da rein, weil das auch eine Sache ist, die sich über viele Jahrzehnte korrigiert, weil die Quellen ja auch nicht unbedingt verschwinden und weil es auch ein globales Unterfangen ist, was kommentiert wird gegenseitig von sehr vielen verschiedenen Perspektiven. Und da kristallisiert sich schon sowas raus wie eine plausible Geschichtszeichnung.
Ja.
Und das finde ich ist auch interessant. Gerade im Ersten Weltkrieg habe ich das, wie gesagt, als große Tragödie empfunden. Gar nicht so sehr, wie man sonst mit Schuld arbeitet. Und es ist klar, dass man eine große Verantwortung und Schuld im Zweiten Weltkrieg in Deutschland sieht. Aber auch da ist es so, dass wenn du dann mal weg von der Ebene der Nazi-Lieder gehst und so auf die Bevölkerungsebene gehst und dann so Romane liest, die sich darüber, dass du dann auch das Gefühl hast von, oh Gott, das ist alles so schrecklich, traurig, tragisch, weil es eben ja nicht nur ein einzelner Irrer ist, sondern weil es halt diese großen Zusammenhänge sind, die da reinspielen, wo du da fast das Gefühl hast, das ist fast schon so eine Schicksalhaftigkeit, wo du einfach davor siehst und vorstehst und niedergeschmettert bist davon, dass diese Sachen unweigerlich fast passiert sind, so wie sie passiert sind. Wo man, wenn man dann auf die heutige Zeit wieder guckt, auch das Gefühl hat, kann man eigentlich so große gesellschaftliche Entwicklung bremsen und aufhalten und wirklich beeinflussen? Also klar kann man, aber der Blick zurück macht einer fast, lässt einer fast so ein bisschen in Ehrfurcht erstarren davor, mit welcher Gewalt da so Züge entlang rollen.
Ja, aber ich glaube, und das ist, glaube ich, so ein bisschen Hoffnung oder ja, das hat was sehr Hoffnungsvolles. Ich glaube, sowas kann heutzutage nicht mehr so passieren. Und zwar eben deswegen, weil alle Menschen die Möglichkeit haben, sich ein Gesamtbild zu machen. Auch wenn das anstrengend ist und schwierig ist und viele sich nicht die Mühe machen.
In Deutschland zumindest.
Nee, mehr oder minder weltweit, einfach durch das Internet. Also außer natürlich, du lest irgendwo in China.
Wo,
ja.
Oder auch in Russland, wo du auch nicht die Möglichkeit
ja,
hast.
Ja, das stimmt.
Also klar, wenn du dir viel Mühe gibst, dann kriegst du die Informationen und dieses
genau,
einfacher daran zu kommen.
Es geht immer noch. Und vor allem weißt du, dass das irgendwie theoretisch möglich ist. Und wenn du ein Interesse daran hast, kriegst du das schon irgendwie hin. Sag ich jetzt keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber kann ich mir auf jeden Fall ist es einfacher als 1940.
Ja.
Es ist auch für heutzutage für einen Menschen in China einfacher, sich umfassend zu informieren, als jemand, der 1914 gelebt hat. Egal wo auf
und
der Welt.
Und es ist heute auf jeden Fall schwieriger, eine gesamte Bevölkerung.
Genau. Und genau das meine ich, dass ich ein bisschen Hoffnung habe, dass also es passieren weiterhin Tragödien und der Mensch ist immer noch jetzt. Oh, da habe ich da noch ein Gedankenexperiment, erinnere mich mal bitte daran. Der Mensch ist immer noch jetzt nicht unbedingt von der guten Seele getrieben, so im Allgemeinen, so scheint es jedenfalls. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass dadurch, dass die Menschen einfach viel weiter sind, so im Durchschnitt in der Entwicklung und eben die Möglichkeit haben, Gesamtzusammenhänge zumindest ansatzweise zu verstehen, wenn sie sich die Mühe geben, habe ich die Hoffnung, dass es nicht möglich ist, dass so etwas oder Vergleichbares wieder passiert. Einfach so. Weil im Grunde war der Erste Weltkrieg im Grunde so ein einfach so Ding und der Zweite Weltkrieg, na gut, wissen wir genug.
Der Zweite Weltkrieg ist eigentlich ist das so ein bisschen Part 1 und Part 2, muss man sagen.
Ja,
das gehört schon sehr zusammen.
Das gehört auf jeden Fall sehr zusammen. Das stimmt. Oder?
Ja.
Ja. Gedankenexperiment. Ich habe mir einen psychologischen Test ausgedacht. Und zwar, wenn du dir vorstellst, sagen wir wieder ein Genie oder Außerirdische oder eine Fee, stellt eine Maschine irgendwo auf die Welt, sagen wir mal in Amerika, fangen wir mal damit an. In Amerika steht plötzlich aus dem Nichts eine Maschine, die, wie auch immer, ist ganz egal, nee, ist nicht egal, die durch Materialisierung von Essen den Welthunger bekämpfen kann. Und zwar ohne, dass es irgendwas kostet. Man muss einfach nur die Maschine anschalten und es kommt unendlich viel Essen raus und die ganze Welt könnte sich davon ernähren. Was würde passieren mit dieser Maschine? Was würden die Menschen machen, die sie finden? Was glaubst du?
Mein erster Gedanke wäre jetzt aus irgendeinem Grund zerstören.
Ja, warum nicht? Könnte sein.
Also das Ding ist halt, wenn sie wirklich unendlich Essen ausspuckt, erstmal kannst du natürlich skeptisch sein und sagen, vielleicht spuckt sie nicht unendlich Essen aus. Vielleicht müssen wir sozusagen, vielleicht ist eine begrenzte Ressource, die wir für uns nutzen müssen und die nicht teilen dürfen. Dann kannst du überlegen, sie zu missbrauchen als Machtinstrument. Du kannst einfach sagen, hier, liebe 18 Staaten, wir bieten euch umsonst Essen an.
18 Staaten?
Ja, wir suchen uns irgendwelche Staaten aus, die strategisch wichtig gelegen sind, die aber vielleicht nicht so richtig zu uns geneigt sind. Wenn das jetzt die USA sind, dann würden sie vielleicht auf Indien zugehen. So von wegen strategische Partnerschaften lösen und so weiter. Und sagen, wir teilen gerne mit euch, aber dann denkt auch bitte daran, woher ihr euren Hunger gestillt bekommt. Und dann würden sie das auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen, sondern rationieren. So. Einfach als Machtinstrument benutzen. Oder sie sagen einfach, fuck it, cool, Welthunger gestillt. Let's move on to other Probleme. Und vielleicht profitieren wir einfach insgesamt am meisten davon, wenn wir das mal abgeräumt haben.
Jetzt hast du sehr viele mögliche Szenarien aufgemacht.
Aber nicht gesagt, was passiert.
Ja, danke sehr.
Das ist natürlich super abhängig davon, wer sie findet. Wenn ich sie finde, mache ich wahrscheinlich was anderes damit. Aber wahrscheinlich wird es auf jeden Fall so krass umstritten und umkämpft sein, dass die Person, die sie findet, wenn sie in einer Machtposition in den USA ist, sie erstmal sichert. Einfach vielleicht schon aus Angst, dass in einem Konflikt sie zerbrochen wird. Was denkst du denn?
Ich glaube, es ist innerhalb kürzester Zeit, also erstmal bin ich davon überzeugt, dass davon kein Welt, nicht der Welthunger gestillt wird, sondern dass das Ding zur Macht- und Geldvermehrungszwecken genutzt wird. Davon bin ich überzeugt. Selbst wenn du sie findest oder ich und wir sagen, hey, wir geben sie jetzt den Bedürftigen wirklich und sorgen dafür, also ne, wir geben sie irgendwo hin und dann soll da eben der Hunger gestillt werden, dauert es, glaube ich, nicht besonders lange, bis irgendwelche Leute sich die mit Gewalt unter Nagel reißen, um sie für ihre eigene
Macht und
Wertvermehrung zu missbrauchen. Und ist das nicht unterm Strich ein sehr schlechtes Menschenbild, was daraus spricht?
Weiß ich nicht. Das Problem ist, nee, nicht unbedingt. Das Problem an dem Gedanken ist primär, dass es reichen sehr, sehr wenige Menschen, die bereit sind, sie zu missbrauchen, um das gesamte Ding zu torpedieren. Im Grunde müsstest du sagen, mit Indiana Jones,
Es gehört in ein Museum,
aber halt nicht in ein Museum, sondern es gehört sozusagen allen. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle davon profitieren.
Glaubst du, die Mehrheit der, also ist jetzt super random die Frage und einfach nur eine Bauchgefühlssache wahrscheinlich, aber meinst du, die Mehrheit der Weltbevölkerung würde das unterschreiben, dass die dann für alle wäre?
Ja.
Meinst du, unterm Strich, die Mehrheit der Weltbevölkerung ist pro Solidarität?
Ja.
Warum ist die Welt dann so, wie sie ist? Warum ist sie dann
weil
so
wir in je einzelne reichen.
Aber wenn die Mehrheit Solidarität möchte, wieso können dann die Minderheit der machtgeilen Menschen das Sagen haben?
Naja, weil die das sozusagen nötig machen, dass geschützt, rationiert, also wenn sozusagen die Gefahr für Missbrauch besteht, musst du präventive Maßnahmen ergreifen, die wiederum einen Eingriff in Freiheit und Fairheit.
Aber man kann das ja auch alles trotzdem auf solidarischer Basis machen. Man kann auch eine solidarische Gemeinschaft, Weltgemeinschaft sich überlegen, wo dann aber trotzdem die stärksten Schlägerleute um die geile Maschine rumstehen, um die Gierigen davon abzuhalten, da ranzukommen. Man kann ja trotzdem.
Ja, aber solange es sozusagen Einzelne gibt, die auch innerhalb des Apparates, dann sagen sie, wir wollen auch Solidarität, aber die dann versuchen doch ein bisschen mehr zu bekommen. So sind ja sämtliche sozialistischen Staaten.
Ich wollte es gerade sagen, das ist der Unterschied zwischen Kommunismus und Realkommunismus.
Also, diese Maschine ist ja der absolute Kommunismus.
Ja.
Und klar, wäre klasse. Und einfach richtig, also. Unterm Strich würden alle total davon profitieren, aber wenn einzelne Leute noch mehr davon profitieren können und da Wege finden, dann ja, das ist schon schade. Wenn man der Menschheit so ein tolles Geschenk geben würde, wüsste sie es nicht zu schätzen. Vielleicht wüsste sie es zu schätzen, aber sie wüsste nicht damit so umzugehen. Ja.
Na gut, wollen wir kurz über Apache reden?
Apache? Ist das ein neuer Rapper?
Nicht neuer, ist ein Rapper.
Guck mal, wie gut ich das erkannt habe, ohne es auch nur ein bisschen zu wissen.
Apache hat vor kurzem.
Darf er sich so nennen? Ist das nicht politically incorrect?
Möglich. Weiß ich nicht genau. Apache hat vor ungefähr einer Woche ein Chartrekord gebrochen. Chartrekorde sind ja heutzutage völliger Bullshit und uninteressant.
Ja.
Also es ist trotzdem interessant, weil Apache bleibt gleich. Also nein, so heißt der Song heißt Roller. Den habe ich auch vor kurzem zum ersten Mal gehört. Der war jetzt aber tatsächlich, sage und schreibe, 162 Wochen in den Charts.
Das
ist ein neuer Rekord.
Roller von Apache, wie ist der so, der Song?
Ja, würde ich sagen. Also ich habe ihn jetzt ein paar Mal gehört seitdem und man kann sich da, glaube ich, reinhören, aber nein, ich bin dafür auf jeden Fall nicht die Zielgruppe. Aber was unsere journalistischen KollegInnen von Funk gemacht haben, ist also so ein paar Sachen aufzustellen, also oder im Vergleich zu zeigen. Sachen, die waren, als Apache erstmals in die Charts einstieg, bis jetzt vor einer Woche, wo der Song wieder rausging. Erstens, Trump war noch US-Präsident, Merkel war Bundeskanzlerin. Fair enough. Corona war für die meisten Leute nur eine mexikanische Biermarke. Eine Salatgurke kostete 49 Cent. Das Vereinigte Königreich gehörte noch zur EU. Und Jan Böhmermann wollte SPD-Vorsitzender werden. Erinnerst du dich daran?
Ja.
Ich hatte das komplett vergessen.
Ja, erinnere.
So lange ist es her. Also als das alles war.
Eigentlich reicht das mit Corona.
Als das alles war.
So lange hat Apache durch die Charts gerollert.
Gerollert, ja. Apache bleibt gleich. Nee, so geht es überhaupt nicht. Können wir gleich anhören. Und, wo wir schon so bei Rekorden sind, erstmals seit 1987 überholt die Schallplatte 2022 die Verkäufe von CD.
Ja.
Also CD-Verkäufe wurden von Schallplattenverkäufen. Ja. Mit 41,3 Millionen Verkaufsexemplaren überboten.
Wow.
Das ist ganz geil, oder? Kennst du irgendeine andere Technik, technische Entwicklung, die Sinuskurve-mäßig so verlaufen ist? Also Schallplatte ging irgendwann mega hoch, dann gab es eigentlich nur Schallplatte, dann ging es heftig runter, als die CD kam, war fast tot. Und jetzt geht die Schallplatte wieder hoch.
Boah, Kassetten gab es auch zu kaufen.
Kassetten gab es auch zu kaufen. Ich hatte diverse Kassetten, zum Beispiel
also Michael auch so Jackson. Musikkassetten,
ja, ja.
Merkwürdig.
Das Bad-Album hatte ich auf Kassette und König der Löwen Soundtrack.
Fällt mir nichts ein. Vielleicht gibt es sowas wie aus so ganz anderen Bereichen, sowas wie ein Roller oder so, also eine Kinderroller.
Ach so,
oder.
Ja.
Bei Kann Kleidung ich mir vorstellen, natürlich. Das ist solche, ja, gut, klar. Schlaghosen.
Ja, zum Beispiel. Oder diese Ketten. Kennst du noch diese Ketten, die als wir jugendlich waren, die Mädchen häufig umhatten? Diese,
ja.
Diese Tattoo-Ketten, Tattoo-Halsketten, ja. Die ganz eng anliegen sind. Die sind auch seit einigen Jahren irgendwie, wahrscheinlich jetzt schon wieder
aber
nicht mehr,
aber
die waren auch
also,
modern.
Ich glaube, das Besondere an der Schallplatte ist, dass das im Bereich Technik ist.
Genau. Deswegen habe ich das zugesagt, weil mir fällt Technik kein anderes Beispiel ein, wo Technik wiederkommt.
Nee,
wenn
die
von was eigentlich
so
besserem, also ne, technisch ja. besserem, eine CD hatte immer eine bessere Soundqualität, also allein von der Bitzahl eine höhere Soundqualität als eine Schallplatte.
Schallplatten sind auch viel besser als früher. Dicker, tiefere Rillen, klarerer Sound.
Das kannst du jetzt besser beurteilen als ich. Ja, das mag alles sein, aber ich finde es trotzdem sehr spannend und eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo sämtliche haptischen Musikdatenträger völlig obsolet geworden sind.
Ja. Yeah.
Komplett.
Das ist halt dieses reine Liebhaber-Ding. Aber das habe ich tatsächlich wirklich einfach vor 15 Jahren schon gesagt, dass halt durch die Digitalisierung halt die Masse geht auf digitale Musik und die Liebhaber, die was in der Hand haben wollen, für die ist einfach eine Platte viel geiler als eine CD und die CD wird dazwischen zerrieben. Das habe ich vor. Jetzt ist das wahr geworden, was ich damals. Aber es war jetzt auch nicht so eine steile These, muss man sagen.
Das
war schon echt
nicht
klar
so
abzeichnbar.
Kürzlich ist ja das zweit- oder dritt erfolgreichste Album aller Zeiten, Dark Side of the Moon von Pink Floyd, 50 Jahre alt geworden. Und da habe ich ein Interview gelesen mit dem Typen, der das Cover designt hat.
Yeah.
Und der hat gesagt, dass er die Entwicklung zur CD hin super traurig und schade fand, weil er meinte, so als Künstler, und das ist halt ein Künstler,
yeah.
also nicht ein Artist,
ja, klar,
nicht
klar,
ein Picture-Artist, ja. sondern ein echter Künstler, der auch ganz viele Bilder gemalt hat und so. Und er meinte, dass so der Tod seines Berufes als Album-Cover-Künstler war, dass die CD kam und die Schallplatte abgelöst hat, weil es natürlich was anderes ist, allein schon so von der Wertigkeit des Bildes her, wenn du das irgendwie in diesem Format von so einer Platte hast. Und
dann auch auf den Matten oder auch glänzenden Pappcover anstatt
genau,
hinter so einer Plastik.
Ganz genau. Und man, also ja, diese ganze Handwerk ist verloren.
Wie sich Covers dadurch auch verändert haben, dadurch.
Ja.
So ähnlich wie durch das Aufkommen von Spotify sich Popmusik verändert hat.
Mhm.
Interessant zu sehen. Ich wollte noch eine ganz kurze Sache, weil wir müssen nicht vergessen, nachtragen, hatte ich nur, eigentlich nur
noch gemerkt. Noch ein Callback?
Nee, Wrigley's ist nicht nur Wrigley's verschwunden, sondern zeitgleich auch Punica. Ich wollte das nur mal erwähnt haben hier, das ist in diesem Podcast eine kleine Nord.
Hatten wir nicht über Punica schon gesprochen und den Fake-Twitter-Account von Punica?
Hatten wir, aber hatten wir darüber geredet, dass Punica tot stirbt?
Dachte ich in dem aber
okay, vielleicht jetzt habe ich es nochmal gesagt. Punica Tea and Fruit schmeckt zum Abheben gut. Ich kann alle Jingles aus den 90ern.
Ja, schön, dass du es immer damit verbindest. Wenn du davon erzählst.
Ja, das ist halt diese Scheißöffnung, aus der man nicht trinken konnte, dass links und rechts hier die Kacke rübergeplört ist und hier
ist ja, dieses, oben gelaufen viel ist. Ja, dieses viel zu große Loch, aber man soll das ja auch nicht aus der Flasche
trinken. Soll man nicht, aber das dann gab es irgendwann Punica Superschluck zum aus der Flasche trinken, diese kleinen, die waren noch schlimmer, die hatten so eine kleine Öffnung und da hat sich immer die Oberlippe dran festgesaugt, ganz unangenehm.
Ja, stimmt, da hat es immer so.
Ja, war gar kein Superschluck, war ein Scheißschluck. Außerdem wollte ich noch sagen, dass jetzt sind wir schon an der Nähe der Ende der Folge vielleicht, des Endes der Folge. Ich war ja auf dem Bauernhof.
Ja, richtig.
Eine Woche, als hier eingebrochen wurde.
Ja, dein Urlaub, haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Und da könnte ich noch einiges zu erzählen. Halte ich jetzt kurz. Geil war, dass ich da mit meinen neuen weißen Sneakern als Stadtidiot hingekommen bin. Dann stand ich da erstmal, ja, ging halt nix. Dann musste ich erstmal zu gemischt waren, Ede, hieß wirklich Ede, ins nächste Dorf tingeln, um mit der Gummistiefel zu
holen. Sind das die, die hier als Stolperfalle
vor der Tür stehen? Und ich dachte immer so, Familienurlaub auf dem Bauernhof ist halt so, dass du dann da in so schicken Wohnungen bist und dann darfst du da mal so an den Stall gehen, ans Absperrgitter um 17.30 Uhr zum Tierefüttern zu gucken. Aber es war halt einfach alles offen und jeder konnte jederzeit alles machen. Füttern aufs Pony konnte man sich, also ich nicht, die Kinder sich setzen. Und das war schon ziemlich geil, mitten in den Tieren. Und die hatten so einen riesigen Schuppen, wie ich das mir immer schon erträumt habe, dachte, das gibt es in echt so gar nicht, weil das immer alles ordentlich ist, voller Heu. Es war eine riesengroße Scheune, nicht Schuppen, eine riesengroße Scheune voll mit Heu, getürmt. Die Kinder haben da Geheimgänge durchgebaut, man konnte von ewig hoch runterspringen, sich durchs Heu turmeln. Turmeln ist ein schönes turmeln neues Wort. Hilft, ja. Von Heuballen zu Heuballen springen und es riecht da drin so toll, das war richtig, richtig gut.
Aber, ich hab dir gesagt, wir haben früher als von mir auch ab und zu mal Urlaub auf dem
Bauernhof. Ja,
ich kenne das. Ich kenne auch diese großen Heuballenhütten.
Ich habe das nie gemacht. Also das war ein nachgelagerter Kindheitstraum. Aber und dann ist halt Nordfriesland ist einfach eine krasse Landschaft. Das ist einfach eine Form von lebensfeindlichem Umfeld, die gleichzeitig wunderschön ist, wenn du da morgens so ein bisschen Nebel und Sonne und Vogelschwärme und ein Reiher, aber dann auch einfach nichts. Es ist ja so, da ist auch kaum noch ein Baum, weil der Wind da so heftig rübergeht. Die Leute können die Häuser teilweise nicht verlassen. Wenn du an die Küste gehst, wirst du 120 Kilometer nach hinten geweht. Es ist richtig krass, es ist eine krasse Landschaft, toll und schrecklich gleichzeitig. Und dann habe ich da mit jemandem geredet, der Windparks baut. Und das war total interessant, beruflich, nämlich der Sohn von dem Bauern da. Und der hat erzählt, woran das eigentlich scheitert. Da habe ich nämlich gefragt, woran ist so von wegen, ist Genehmigungsgeschwindigkeit das Problem oder Klagen oder wie ist das oder so.
Oder Markus Söder.
Oder Markus Söder oder das. Und er meinte, Klagen sind das tatsächlich das größte Problem, aber gar nicht mal, weil die Leute nicht wollen, dass die Räder da stehen, sondern weil die einen Bauern den anderen Bauern das neiden. Also wenn irgendwie mit dem Bauern einen Deal macht, von wegen, ich stelle dir hier auf dein riesengroßes Gelände 5 Räder und dafür kriegst du mehr Geld, als wenn du das bewirtschaftest, was im Übrigen auch ein Problem sein könnte, weil irgendwann nicht mehr genug Getreide angebaut wird, aber das mal weg. Dann sagen die alle Bauern drumherum, dem gönnen wir das Geld nicht und dann kommen die mit den kuriosesten Klageideen und häufig geben die Gerichte dann recht. Und die beste Story, die er erzählt hat, war, das geht ja immer so um Vogelschutz, ne?
Ja.
Und da gibt es ja dann die Statistiken, dass alles gar nicht so schlimm ist, aber es wurde gesagt, okay, die Vögel sehen die Anlagen, die ändern ihre Flughöhe, passen die an, fliegen ein bisschen höher und fliegen dann wieder ein bisschen niedriger, die Vogelschwärme. Und jetzt hat wohl einer Recht bekommen vor Gericht, ein Bauer, weil der gesagt hat, die armen Vögel, die fliegen dann von Kiel nach Marokko, aber wenn sie dann in Nordfriesland mal 20 Kilometer ein paar Meter höher fliegen müssen, dann fallen die 2 Kilometer von Marokko ins Wasser, weil sie nicht mehr genug Energie haben, weil sie genau auf Kante genäht sind. Kiel, Marokko, mehr schaffen wir nicht. Und wenn sie dann höher fliegen, dann haben sie nicht mehr genug Energie und schaffen es nicht mehr. Und
das ist doch Postillon.
Das ist Postillon. Vor allem habe ich gedacht, das musst du doch so leicht widerlegen können.
Ja,
aber das ist halt dann einfach so. Recht
geben. Ich glaube da schon wieder deinen Aussagen nicht. Oder deiner Quelle, glaube ich.
Der
nicht. Quelle,
also der hat das, der baut halt Windparks und der hat gesagt, sie haben manchmal so Fälle, wo du dir nur an den Kopf fassen kannst und wo es ewig dauert und dann läuft erstmal so ein Verfahren und bis das beschieden ist. Und das ist ein großes Problem. Aber er war trotzdem ganz zuversichtlich und meinte, wir bauen jetzt alles. Im Laufe der Zeit geht dann einfach doch immer mehr.
Apropos Vögel, das wäre jetzt mein letzter Punkt für heute.
Die fallen ins Meer.
Die fallen ins Meer, weil sie die, um die, das Ausweichen von den Windparks nicht mehr einberechnet haben.
In Dithmarsch. Über die Dinger rüberfliegen müssen.
Ja, okay, dann haben sie aber auch nicht verdient, ehrlich gesagt. Dann haben die
Natural Selection.
Ja. McDonald's hat jetzt auch, nee, das muss man anders anfangen. McDonald's hatte immer einen Veggie-Burger.
Richtig, einen vegan
hatten sie immer. Einen vegan-Burger, du hast recht, einen vegan-Burger. Den gibt es nicht mehr.
Ja.
Stattdessen gibt es jetzt den
Veggie-TS.
Ja, der heißt anders. Ich bin vorbereitet. Er heißt McPlant.
Ja, und sie haben auch Nuggets.
Genau. McPlant, also das ist die Reihe quasi, also die Serie. McPlant ist ein Burger,
yeah,
und die Chicken Nuggets.
Ja. Yeah.
Ohne echten Hühnerfleisch.
Ja. Yeah.
Und ich habe das beides gegessen.
Ja.
Yeah. Es ist beides mit Beyond Meat Fleisch.
Ja, ich weiß.
Fleisch. Aber nur der. Und wenn man sich, also ich habe beides gegessen und fand beides sehr lecker. Der McPlant Burger ist ein richtig guter,
aber ich fand leckerer, den davor auch gut.
Ich dachte nicht.
Den alten, den haben sie irgendwann geändert mit so einer geileren, würzigeren Soße. Den fand ich ganz gut. Der ist jetzt mehr wie ein echter TS und sehr sapschig und
matschig. Hast du den gegessen schon?
Ja, habe ich beide schon gegessen. Beides, ich finde den ganz okay.
Ich fand den sehr lecker, der schmeckte sehr frisch.
Ja.
Ich verstehe trotzdem nicht, warum sie nicht einfach sagen, alles Fleisch soll Beyond Meat auch möglich sein.
Ja, vielleicht machen sie das in Wellen.
Kann sein.
Erstmal machen sie, testen sie das.
Aber der McPlant Burger und auch die Chicken Nuggets sind nicht vegan. Ist dir das bewusst?
Ja,
und
sondern mit Käse sind, ist, ja, der, genau, ist der McPlant und die Nuggets sind irgendwie, genau, mit Ei oder irgendwas, ist da, weiß ich nicht.
Genau, aber sie sind auch beide nicht vegetarisch.
Warum?
Ich habe dir hier einen kleinen FAQ mitgebracht. Sie machen das sehr transparent, muss man McDonald's zugute halten. Es gibt einen kleinen DIN-A5-Flyer.
Kann in der Küche in Kontakt mit Hähnchenprodukten gekommen sein.
Genau. Die Chicken Nuggets ohne Fleisch werden in der Fritteuse gemacht, wo auch die mit Fleisch Chicken Nuggets, ja, gemacht werden. Und die Burger Patties von Beyond Meat werden dort gebraten, wo auch die Fleisch Patties gebraten, ja, werden.
Für viele Vegetarier ein Problem.
Richtig.
Für mich nicht.
Und genau, du hast gerade von mir so einen kleinen DIN A5 Flyer in die Hand gedrückt bekommen mit Frequently Asked Questions und da, ja, werden wir ganz kurz haben. Mein Heiland ist.
Heiland.
Mein Heiland bist du natürlich, lieber Benni. Aber.
Die Nuggets sind richtig gut. Die sind fast noch besser als die von Burger King.
Die sind auf jeden Fall krass, echt am Original.
Ja.
Und ja, genau, bitte lies mal diesen kurzen, also diese Frage und die Antwort.
Warum vor. Bietet McDonald's mit der Einführung von McPlant keinen veganen, vegetarischen Burger mehr an? Wir wollen den Gästen, die ab und an auf Fleisch verzichten möchten, eine attraktive Alternative mit vollem McDonald's-Geschmack geben. Mit den McPlant-Produkten bieten wir dafür eine ideale Option. Der McPlant überzeugt auch echte Burger-Fans mit seiner stimmigen Zutatenzusammenstellung inklusive unserer Schmelzkäse-Zubereitung, die nicht vegan ist. Also sie beantworten einfach ihre eigene Frage nicht.
Null! Das finde ich so geil irgendwie, dass sie eine Frage stellen, die völlig adäquat, also völlig angemessen ist. Man kann auch diese Frage stellen, ja, wenn man...
Was machen wir, wenn wir das gefragt werden? Keine Ahnung.
Wir beantworten eine andere Frage.
Was würde Armin Laschet tun?
Das finde ich so geil. Warum gibt es keine veganen Burger mehr? Also unser jetziger nicht-veganer oder vegetarischer Burger ist richtig gut.
Ja.
Das ist im Grunde die Antwort auf diese Frage. Ja. Muss ich lachen.
Ja, das ist Quatsch. Also, trotzdem bin ich darüber froh und ich hoffe, dass sie das ausweiten auf alle Burger. Dann bin ich auch wieder häufiger beim McDonald's zu sehen.
Ja. Ja, das kann ich unterschreiben. Aber fand ich irgendwie, finde ich ganz cool. Also das ist einfach so ein DIN A5 großes Flyerblatt, wo ein dicker Burger, also wo der dicke McPlant Burger und die Chicken Nuggets drauf sind mit sehr großen Anmerkungen. Sandwichsoße enthält Ei. Cheese enthält Milchprodukte. Auch geil. Cheese enthält Milchprodukte. Cheese ist ein Milchprodukt. Und pflanzliches Patty.
Cheese und nicht Käse.
Pflanzliches Patty kann in der Küche in Kontakt mit Rind oder Schweinefleisch gekommen sein. Und auch kann zu den Nuggets kann in der Küche in Kontakt mit
Hähnchen kommen. Ja, aber immerhin, sie sind da sehr offen mit.
Die haben vom Burger King gelernt.
Ja.
Das kann man sagen.
Da haben sie auch nochmal, Scheiße, was machen wir? Wir machen einen Flyer. Ja, genau. Ja, trotzdem. Gut, gut, gut. Ich esse das Zeug.
Bei dem McDonald's, der direkt neben meiner Arbeit ist, hängt neben der Kasse ein riesengroßes Plakat, wo drauf steht, egal wie du bist, bei uns ist jeder willkommen. Bitte bewirb dich auf einen Job bei McDonald's. Ich denke mir immer, Leute, das ist nicht das, was ihr sagen wollt. Also ich weiß, sie wollen damit, also die Grundaussage ist so Diversität und so. Uns ist egal, wo du herkommst, Geschlecht, Sexualität, ne? Wir sind offen für alle Menschen, was ja sehr lobenswert ist. Aber in der Formulierung könnte halt auch Charles Manson da
sich bewerben. Ach so.
So interpretiere ich es immer. Also das ist unvorsichtig formuliert. Egal wie du bist.
Ja.
Adolf Hitler, komm doch ein paar Burger drehen.
Nein, das finde ich okay. Das ist wie bei, wobei das auch ein bisschen unglücklich ist immer, finde ich. Es gibt diese Werbung, ich weiß gar nicht, ist das für einen Pflegeberuf oder so? Es ist uns egal, was Sie in Ihrer Freizeit machen, solange Sie im Job 100%
geben. Ja, ich glaube, sowas gibt es für Pflege.
Und dann ist da immer irgendwie so jemand, der sich als Vampir verkleidet hat oder so ein Rollenspiel-Nerd oder keine Ahnung was, wo ich erstmal denke so, es ist gar nicht schlecht, was die Leute machen. Man sollte das nicht belächeln oder sagen, in der Freizeit darfst du so merkwürdig sein. Und zweitens habe ich da auch schon mal gedacht, es ist nicht komplett egal, was man in seiner Freizeit macht.
Ja, und soll das nicht eine Selbstverständlichkeit sein, dass es nicht keine Rolle spielt für den Job?
Ja, und es wirkt, genau, das ist so, dass ich gesagt habe, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass es ein Problem wäre, wenn ihr mich nicht darauf hingewiesen hättet. Ja. Ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber diese, also alle Bekundungen zu Toleranz und Akzeptanz und Vielfalt und so, denen könnte man ja sagen, es gibt auch Grenzen. Aber ich finde, das ist okay. Wenn du so eine positive Botschaft formulierst, würde ich nicht gleich unterstellen, dass man...
Habe ich auch nicht unterstellt, aber ich finde, das liest sich mal ein bisschen so. Bei meiner Arbeit wird seit einiger Zeit ganz viel renoviert. Und da sind dann entsprechend immer verschiedene Gewerke zugange. Und da habe ich neulich gesehen, auf einem Auto, welche Art von Handwerk das war, aber da stand drauf, ganz groß, auf so einem Kastenwagen an der Seite, Kollegen gesucht, in Klammern M.W. Klammer zu.
Ja.
Und da habe ich gedacht, was ist die Idee dahinter? Also in einer heutigen, aktuellen Zeit, wo es Standard ist, dass wenn man überhaupt was in Klammern hinterher schreibt, MWD da steht, das D wegzulassen.
Das ist nicht Standard.
Das ist fast überall.
Ist ja, aber MWD. Ich glaube, dahinter steckt, dass das, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange so, dass da immer MW stand. Früher stand das dann nicht. So, nach dem Motto, wir diskriminieren auf jeden Fall nicht, wenn du eine Frau bist. Und das D ist, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen. Ich glaube nicht, dass das ein bewusstes Weglassen ist, sondern eher, das ist ein immer noch in der Vergangenheit denkendes Positives. Das geht so schnell. Wie lange ist das schon mit dem Divers?
10 Jahre.
Nein, never.
8 Jahre.
Maybe. Aber auf jeden Fall, nein, da würde ich sofort denken, dass das noch nicht über... Ich garantiere dir, es gibt einen großen Anteil sogar von GeschäftsinhaberInnen, die nicht mal wissen, was da divers ist. Oder die es noch nicht kennen und nicht wissen, was das ist. Bin ich mir ganz sicher.
Ja, aber weiß ich nicht, wenn du dir die Mühe machst, ich brauche für mein Groß... oder für, das wird wahrscheinlich nicht der Einzige sein, für meine Flotte von Kastenwagen... brauche ich eine geile Aufschrift, um für meinen Betrieb zu werben. und man sich dafür entscheidet, in Klammern MW zu machen, dann ja sicherlich nicht einfach, weil man es von selber zum ersten Mal eine Idee hatte, sondern weil man das woanders gelesen hat. Und wenn man sich umguckt, wie andere Leute irgendwie werben, dann liest man auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit MWD.
Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach so, die kennen das sozusagen noch aus der Vergangenheit von immer, es war immer MW.
Hinten Kronstieg-Center, der Lidl, dieser riesengroße Laden. Da, das war, glaube ich, der Ort, wo ich zum allerersten Mal MWD gelesen habe. Und das ist bestimmt, also ich sag mal, mindestens 5 Jahre her im niedrigsten Segment. Und zwar extrem riesengroß. Und seitdem ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das eigentlich, also entweder wurde gar nichts in Klammern geschrieben oder gegendert und nichts in Klammern geschrieben oder MWD.
Ich, in meiner Lebensrealität gibt es richtig viele Leute, die damit nichts anfangen können. Die wahrscheinlich vor MWD stehen und gar nicht wissen, was D ist.
Das glaube ich nicht. Das ist doch so krass durch die Presse gegangen, dass wir das jetzt sogar als offizielles Geschlecht eintragen kann. Auf allen Online-Formularen, allen möglichen, kannst du das eingeben. Das kannst du mir nicht erzählen, wenn das jetzt heute eben, gut, vielleicht ist das schon 7 Jahre auf den Autos drauf und da kriegt niemand.
Überleg oder mal, du bist irgendwie Inhaber von so einer Bäckerei.
Auf jeden Fall MWD. Auf jeden Fall, aber vielleicht, da habe ich auch so Klischee, ne, haben wir im letzten Mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Mein Klischeebild ist auch bei so Handwerkerbetrieben, dass die was so gesellschaftliche, wir nennen sie jetzt mal woke Entwicklung angeht, nicht unbedingt auf dem neuesten Stand sind.
Ja.
Und zwar ganz bewusst nicht. Und zwar aufgrund einer inneren Haltung. Nicht, woher weil sie sich damit. Nicht woher auch. Was ist das denn? Die haben doch dieselben Möglichkeiten, sich
wieder Sachen zu informieren. Aber die sind doch damit nicht konfrontiert.
Na, was heißt das denn? Wie sind wir denn damit konfrontiert?
Ja, durch unsere Bubbles und weil wir Sachen lesen und entsprechenden Leuten und du hörst deine Podcasts und so.
Ja, aber das können die doch genauso.
Machen sie nicht, haben sie kein Interesse.
Weil es HandwerkerInnen sind oder
was? Nein.
Was ist das denn für eine Begründung?
Nein, nicht weil es HandwerkerInnen sind, sondern weil es einfach viele Leute gibt, egal ob HandwerkerInnen oder FilialleiterInnen oder was weiß ich wer, zu deren Lebensrealität das nicht gehört.
Ich bin davon überzeugt, wer heutzutage auf seinem Auto MW stehen hat, hat es sich bewusst gegen D entschieden. Bin ich mir ganz sicher. Würde mir auch niemand gegen. Also
es, ich glaube, mein beweisen. Vater weiß nicht, was MWD heißt.
Dein Vater ist aber auch im Rentenalter.
Ja.
Und stellt keine Leute mehr ein.
Ja, das stimmt.
Naja.
Aber vielleicht weiß er das doch.
Oh ja, das kommt auch noch dazu.
Wahrscheinlich weiß er das. Aber da bin ich. Da bin ich viel verzeihlicher. Ich glaube, also ich glaube wirklich, das ist häufig völlig arglos. Auf jeden Fall nicht böse Absicht, das D wegzulassen. Also sowas kann es natürlich auch geben.
Ja.
Gibt ja auch anti-woke Leute.
Ja.
Eine Menge. Aber ich würde da immer denken, dass das einfach denen nicht bekannt ist.
Kleiner.
Ich glaube, die halten sich für fortschrittlich, weil sie MW schreiben.
Kleiner Lifehack. Ich glaube, du bist auf dem falschen Dampfer. Kleiner Lifehack, wenn mal tatsächlich Leute in eurem Umfeld sind, die sich über woke Menschen aufregen, einfach mal fragen, was die denn glauben, was woke bedeutet. Und in den meisten Fällen könnte sowas, ja, die sich für so die Rechte von Minderheiten einsetzen. Und aha, da bist du gegen? Ja, nee, auch nicht eigentlich. Also das ist so gut. Es gibt, glaube ich, schon wirklich sehr viele Ausschnitte von PolitikerInnen, die sich immer gegen Wokeness aufregen.
Ja.
Wo man einfach mal fragt, was heißt denn für dich persönlich jetzt woke? Und es kommt nie eine sinnvolle Antwort
raus. Ich könnte mir vorstellen, was kommt, ist sowas wie die anderen Leuten vorschreiben, wie sie zu sein, zu reden, zu denken haben. Ja, das ist
die Dieter-Nuhr-Variante davon.
Markus Söder macht das auch.
Ja, Markus Söder, die sind eigentlich auch austauschbar, die beiden.
Das ist sozusagen die etwas intelligentere Antwort, um nicht sofort ins Messer zu rennen.
Markus Nuhr. Kennst du Katja Adler? Das ist eine FDP-Politikerin. Eieiei, die war vor einiger Zeit bei Jung und Naiv von Thilo Jung, dem Podcast. Und oh, das war schwer anzuhören. Das war ein bisschen wie Stromberg in echt. Weil, also,
ist jetzt auf cool.
Eine nette Frau, eine gar, die war gar nicht dumm, aber doch ein bisschen. Also, wenn man sie mit Inhalten konfrontiert hat, war sie super unsouverän und es war schwer, sich anzuhören, weil er, also, naja, egal. Du sitzt auf Kohlen.
Ich muss den Schlüssel oben abziehen, weil sonst nicht aufgeschlossen werden
kann. Ist gut, ich muss auch sehr dringend pinkeln, von daher ist es auch eine wunderbare Geschichte. Benni, komische Folge. Ich habe eine gute angekündigt, uns in unserer persönlichen Zwei-Mann-Bubble. Ich habe übrigens mal festgestellt, dass unsere freundschaftliche Beziehung die längste Beziehung meines Lebens außerhalb meiner eigenen Familie ist, die ich führe. Bei dir wahrscheinlich auch.
Ja, gut, es gibt also natürlich Leute, die ich länger kenne und die ich auch immer noch kenne, wo ich auch immer noch sagen würde, ich bin mit denen befreundet, aber das ist mehr so eine On-Off-Sache.
Ja, so. Wir sind steady. Wir hatten nur eine kurze Off-Phase.
Ja, sehr kurz. Ja, oder so.
Mhm.
Da bin ich in der Politik versunken und du in Kronkorken.
Und anderen Problemen. Jetzt habe ich mein Bier ausgetrunken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer Oh Gott. Euer Lieblingsheld sagt gar nichts mehr.
Willst du nochmal die Fanfare abspielen?
Nein.
Gehabt euch wohl.
Ha, 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 ha.